Yo, was geht ab, meine Freunde? Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Heute wieder mit unserem neuen Format Chainless Talks, in dem wir mit Leuten aus meinem Inner Circle ein organisches Gespräch ohne Agenda haben, ein bisschen über Gott und die Welt philosophieren und aktuelle Themen aus Politik, Wirtschaft und Weltgeschehen besprechen. Und heute habe ich mir meinen Bro seit 2013, Patrick Reiser, wieder auf den Podcast geholt. Und ich glaube, Patrick muss man hier nicht mehr vorstellen. Patrick und ich sind von 2013 bis 2016 mehrmals um die ganze Welt gereist, haben zusammen Bodybuilding-Wettkämpfe bestritten, haben zusammen YouTube-Videos gemacht. Ich würde mal schätzen, mindestens um die 200 Stunden YouTube-Content und haben zusammen auch unternehmerisch sehr viele Ups und Downs durchlebt. Deswegen ist Patrick Reiser einer meiner engsten Freunde und wirklich die Person, mit der ich auch emotional, würde ich mal sagen, am allermeisten durchgemacht habe. Auf jeden Fall von den männlichen Freunden, sagen wir es mal so. Und obwohl wir jetzt die letzten 4 Jahre unternehmerisch nicht mehr zusammengearbeitet haben, sind wir doch in eine sehr ähnliche Richtung gegangen. Das heißt, Patrick hat mit Human Elevation sein eigenes Unternehmen gegründet, welches sehr ähnliche Ziele verfolgt wie ich mit The Chain is Life. Und auch sonst tauschen Patrick und ich uns regelmäßig aus, sprechen auch sonst immer so ein bisschen über alle möglichen Themen. Er war ja auch schon mehrmals hier auf dem Podcast und die Folgen waren immer sehr, sehr beliebt. Und deswegen haben wir uns heute gedacht, hey, statt uns einfach so auszutauschen, lassen wir doch einfach mal das Mikrofon mithören. Das heißt, du darfst jetzt hier zuhören, wie Patrick und ich uns einfach mal wieder updaten, auch über so vergangene Sachen sprechen, über Stories, die wir zusammen erlebt haben, wie wir auch heute zu gewissen Entscheidungen stehen, wie zum Beispiel dem Veganismus nach 6 Jahren, warum ich zum Beispiel auch mittlerweile verstehen kann, warum man ab und zu mal nicht vegan ist und wie Patrick dazu steht, das Thema Bewusstsein, das Thema Realität, aktuelle politische Themen, wie es bei Patrick auch so ein bisschen privat ausschaut, seine nächsten Ziele. Das heißt, super entspannte Folge, ich habe es extrem genossen und ich weiß, dass wenn ich ein Gespräch genieße, dann kannst du eigentlich auch nur davon profitieren. Kannst dich jetzt auch zurücklehnen, sofern du gerade sitzt, und falls du im Gym bist, dann auch gut. Wir reden natürlich auch über Bodybuilding. Viel Spaß mit Patrick Reiser und unserem neuen Chainless Talks Format. Alright, Bro. Willkommen in der Show.
Yes. Hello. Freut mich, hier wieder zu sein. Das dritte Mal.
Ja, ich glaube, das dritte Mal und auch zum ersten Mal, denn heute ist das erste Mal für dich Chainless Talks. Heute reden wir mal nicht zu den Leuten. Also ich habe einfach immer wieder gemerkt, dass ich mit meinen Kollegen, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir, wie gerade bevor wir diesen Podcast hier gestartet haben, wenn wir uns austauschen, dann entstehen dort meistens noch viel spannendere Unterhaltungen, als wenn wir versuchen, Mehrwert zu generieren. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Klar, 100%. Und ich denke, es ist auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer interessant, einfach mal dabei zu sein. Wie ist es, wenn Mischa sich mit Patrick unterhält oder Mischa sich mit einem Gunnar unterhält oder Daniele oder Sophia, wem auch immer.
Und trotzdem ist es aber für mich mit dir noch um einiges schwerer, weil ich mit dir eigentlich nie so rede, wie ich jetzt gerade rede, weil wir ja eigentlich Schweizer sind.
Stimmt.
Also eigentlich, Bro, müssen wir einfach jetzt auf Schweizerdeutsch machen.
Ja, dann wird uns niemand verstehen.
Wird uns niemand verstehen.
Außer die Schweizer, die dabei sind.
Aber das wäre doch mal etwas. Einfach mal ein bisschen für die Schweizer.
Einfach auf Schweizerdeutsch, ja sicher. Wäre schon nice. Auf Schweizerdeutsch.
Hast du eigentlich das Gefühl, dass du... Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt so zurückdenke, habe ich meinen Akzent verändert, seit ich weg bin? Weil ich habe jetzt realisiert, ich rede viel mehr Englisch als Deutsch. Also Deutsch hört sich für mich manchmal fast schon komisch an, so wieder zu sprechen, weil ich fast nur noch Englisch spreche.
Ja, ich finde es lustig, dass du jetzt mit dem kommst, weil ich habe schon das Gefühl, dass der Akzent besser geworden ist bei dir. So. Aber vielleicht ist es auch nur Einbildung. Ich glaube aber auch, der Akzent bei mir ist ein bisschen besser geworden oder besser.
Das heißt Akzent. Viel besser.
Ja.
Viel besser.
Doch, kann man wahrscheinlich schon sagen, wenn du jetzt Videos anguckst, noch vor 2-3 Jahren, da ist nicht nur eine andere Energie dahinter, sondern auch ein anderer Akzent. Und ich habe für mich gemerkt, für die Arbeit, die wir machen, ist Deutsch viel die bessere Sprache. weil ich finde, die deutsche Sprache ist viel tiefer, viel präziser. Ja, ist wie ein Messer. Die deutsche Sprache ist wunderschön. Ist echt eine schöne Sprache. Mega. Und darum Schweizerdeutsch. Ich spreche lieber Hochdeutsch, ganz ehrlich.
Ah, ich habe jetzt gemeint, du vergleichst es mit Englisch, weil ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich immer wieder, wenn ich mit der Serenia spreche, immer wieder an meine Grenzen stoße mit der englischen Sprache, weil es für ein englisches Wort manchmal vier deutsche nuancierte Wörter gibt. Das heißt, es sind Nuancen und ich bin da nicht in der Lage, mich wirklich so auszudrücken, wie ich es eigentlich will. Und das führt meistens dazu, dass ich dann auch eben so ein bisschen an meine Grenzen stoße.
Ja, aber jetzt kannst du mal sehen, wie krass Sprache eigentlich ist. So, du würdest gerne noch mehr Nuance reinbringen in der Kommunikation mit Serenia, aber merkst dann, oh shit, auf Englisch ist es irgendwie schwierig und du kommst vielleicht einfach nicht auf die Tiefe, die du willst. Das ist schon krass. Da siehst du mal, wie limitiert wir sind auch in Sprache. Ich denke, wenn du mehrere Sprachen sprichst, merkst du das nochmal ganz anders. Du bist ja auch mit Spanisch unterwegs. Ich glaube, Spanisch, wie ist schon die spanische Sprache im Vergleich zu Englisch und Deutsch? Ist die auch präzise und
also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich das wirklich sagen könnte und verstehen könnte, weil ich rede wahrscheinlich 500 Wörter Spanisch, die ausreichen, um mich zu verständigen. Also ich habe vielleicht ein Vokabular von 500 Wörtern so geschätzt. Aber die reichen eben genau, um das zu tun, was ich tue. Und das ist jetzt in Mexiko zu leben. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich habe einen anderen, das Gefühl, ich bin eine andere Person. Also ich habe das Gefühl, mein Gefühlszustand verändert sich, wenn ich Spanisch spreche. Ich fühle mich da ein bisschen kindlicher irgendwie. So, ich habe das Gefühl, ich bin ein lieberer Mensch, wenn ich Spanisch spreche.
Spannend.
Ja, und ich bin auch ein anderer Mensch, wenn ich Englisch spreche. Also wenn ich Englisch spreche, dann habe ich das Gefühl, bin ich eher so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das Konditionierung ist von den ganzen Gangster-Movies, die ich früher immer geguckt habe. Weil ich habe ja schon sehr früh angefangen, Englisch zu gucken. Das heißt, ich habe immer schon so das Gefühl gehabt, dass diese englische Sprache mich eher so ein bisschen zum Bad Motherfucker macht. So ein bisschen, ich fluche mehr auf jeden Fall. Ich fluche auf jeden Fall mehr. Weil ich habe mir das Fluchen hart abgewohnt, so ein bisschen. So früher, da habe ich noch viel mehr geflucht. So.
Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, wenn ich mich so nochmal beobachte und ich Englisch spreche, es gibt irgendwie ein gewisses anderes Gefühl von Identität.
Genau.
Minim. Je nachdem, was du mit der Sprache verbindest, was du erfahren hast mit der Sprache, denke ich.
Wenn wir gerade beim Thema Identität sind, das ist ja auch genau der Punkt, warum ich jetzt heute mit dir einfach mal so über andere Sachen sprechen will als Purpose, ja. Bewusstsein, Realität, Philosophie. Es ist so, wir haben ja schon einen krassen Identitätswechsel vollbracht, du und ich. Also das Krasse ist ja, wir haben irgendwie sogar fast den ähnlichen Wechsel gemacht. Glaubst du, das war Zufall, dass wir beide uns in dieser Phase des Bodybuildings kennengelernt haben und dann auch gleichzeitig fast, kann man sagen, also du hast damals mit der Meditation angefangen und bei mir waren dann so diese Reisen und Psychedelics so der Auslöser, glaube ich, so ein bisschen. Aber es war sehr simultan, hatte ich so das Gefühl. Also ich kann mich erinnern, als wir uns in Hawaii 2017 getroffen haben, da warst du gerade so auf deinem Meditation Mastery Journey so ein bisschen. Und ich hatte so meine ersten Psychedelic Experiences hinter mir und dann hatte ich so das Gefühl, dass es nicht mehr das Gleiche war im Gym. Ich war zwar noch voll auf Science-Statics und Fitness.
Ja, ich weiß noch.
Aber wir haben trotzdem schon während des Trainings nicht über das Training geredet. Das war dann trotzdem schon wieder was anderes, so, weißt du?
Ja, da wollten wir noch Magic Mushrooms organisieren, weißt du noch?
Ja, das wäre geil gewesen.
Das war geil in Kauai. Das war eine geile Zeit. Wenn ich da zurückblicke. Ja, ich weiß, du hast doch noch Videos gedreht vom Gym für das Science-Statics. Weißt du noch?
Genau, ja, ja.
Mit dem Jeep, den wir gehabt haben, so ein Jeep Wrangler. Hawaii ist geil. Aber zurück zu deiner Frage, ob ich glaube, es ist Zufall ist. Also ich glaube, dass wenn zwei Menschen zusammenkommen, so wie du und ich jetzt, ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Ich glaube, dieser Zufall, dass in einem mindestens 13,7 Milliarden Jahre alten Kosmos sich genau zu dieser Zeit zwei Menschen treffen, ich weiß nicht. Ich glaube irgendwie nicht an Zufälle.
Ja, aber du hast damals ja auch, also wie bist du eigentlich auf mich aufmerksam geworden? Kannst du dich noch erinnern, als du das erste Mal ein Video von mir gesehen hast?
Das allererste Mal nicht, aber ich kann mich noch erinnern, als ich in Las Vegas war mit Edin. Das war 2013 im Sommer. Und das war in diesem Wettkampfjahr. Und da warst du in der Wettkampfvorbereitung auch. Und du hast die Wettkampfvorbereitung dokumentiert. 2013.
Aha, stimmt.
Und ich war mit Edin in Las Vegas und haben es dort krachen lassen. Und ich habe am Abend im Hotelzimmer, ich weiß noch im Venetian, ich weiß noch ganz genau, habe ich ihm gezeigt, hey, check mal den Mischa Jan jetzt ab, check ihn dir ab. Ich werde gegen ihn auf der Bühne sein wahrscheinlich. So, weil ich einfach... für mich war es das allererste Mal. Du warst, glaube ich, schon das zweite Mal auf der Bühne damals oder das dritte, zweite Mal. Und ich wusste einfach nicht, was mich erwartet. Und ich sah dich dort so und ich so, wow, okay, krass, kann ich vielleicht besser sein als der? Und da habe ich mich so verglichen und habe gedacht, so, okay, krass. Und so bin ich auf dich aufmerksam geworden durch deine Wettkampfvorbereitung. Und dann habe ich einfach gedacht, hey, fuck, ich muss dich kennenlernen. Ich habe richtig Bock drauf, mich mit dir zu connecten und ja, mich auszutauschen mit dir. Und dann bin ich auf dich zugekommen, dann habe ich ein Personal Training bei dir gebucht, weil ich habe mich so gefragt, okay, wie soll ich am besten mit dem Typen connecten, wie soll ich den am besten kennenlernen? Ja, okay, klar, buchst du ein Personal Training. Und dann bin ich damals, mit meinem einen BMW war das, glaube ich.
Ja.
Mit dem einen BMW bin ich nach Bern gekommen, also nach...
Nach Biel,
ja. Und ich fand das einfach geil. Ich war voll pumped zu sehen, okay, mit wem starte ich jetzt und wie macht er seine Wettkampfvorbereitung, wie krass sieht er in live aus? Damals habe ich so gedacht, weißt du, wie krass sieht er aus? Und so ist das Ganze zustande gekommen, ja?
Ja.
Und dann krass. weiß ich noch, hatten wir das erste Training und es war einfach ein ganz geiles Training. Wir waren einfach direkt connected irgendwie.
Aha. Ja? Ja, ich weiß und ich war auch überrascht, dass wir so connected waren, weil ich war eigentlich komplett disconnected schon.
Ja,
mich hat vor allem überrascht, wie krass, also das Ding ist ja, ich weiß nicht, was dich inspiriert hat an mir, ob es die YouTube-Videos waren, weil das ist ja das, was du danach auch gemacht hast, dass du sozusagen so sagst, das in mir so, was du, in der Regel sieht man ja immer was in der anderen Person, was man in sich selbst noch nicht so zu 100% entdeckt hat.
Mhm.
So, und wenn man, vor allem, wenn man offen ist, wenn man in der Persönlichkeit sehr offen ist, dann hat man ja dann auch so dieses, eher so eben so, statt diese Person von außen zu beobachten und eher fast schon so abzulehnen, sozusagen, boah, was ist denn das für einer, hast du ja dann eher gesagt, hey, ich will ihn treffen, so. Und als ich dich getroffen habe, war für mich vor allem so dieses, warum ist der Typ noch so gut drauf, so. Das hat bei mir so keinen Sinn gemacht, so.
Mhm.
So dieses, der ist doch genau wie ich total am Diäten und trotzdem hat er irgendwie noch so Sprit, so. Also du hast mir dann auch so ein Video geschickt, so, ey, ich gehe jetzt noch raus an eine Party oder bist gerade von der Party gekommen.
Ich war in einem Lift und ich bin gerade zu Juliana gegangen. Das war damals so eine Brasilianerin, das war so eine Freundin mit Benefits, die ich da hatte. Und da habe ich dir, glaube ich, so ein Video geschickt,
dass
ich jetzt zu ihr gehe. Und da hatte ich noch so 5 oder 6 Tabletten von so BCAAs-Tabletten. Habe ich gesagt, habe ich immer dabei, schau mal, Bro. Ja, war lustig.
Oh Mann, ey.
Warum ich das weiß, weil ich habe das Video letztes Mal irgendwie gesehen. Da muss ich so lachen.
Ey, ich habe so viele lustige Videos von uns auf dem iPhone.
Ja, ich auch.
Aus Venice Beach. Die Art Gallery von dieser Uschi da, also dieser Kollegin, die ich da getroffen habe. Da waren wir dann in dieser Art Gallery und haben da so Videos gemacht und gefilmt. Und Oh Mann, ey. Venice Beach, Bro. Also, was ist aus Venice Beach geworden, ey?
Ja, es ist traurig.
Gehen wir noch mal zusammen nach Venice Beach irgendwann? Siehst du das in deiner aktuellen Vision?
Also, ich weiß nicht. Als wir gestern miteinander geschrieben haben und ich dir ein Video weitergeleitet habe von Logan Paul, dass er jetzt auch wegzieht von LA und ich habe das schon von Joe Rogan gehört, dass er wegzieht und habe schon gehört, dass es dort abgefuckt ist, habe mich dann nochmal informiert, habe gesehen, dass in Venice Beach, dort, wo wir trainieren waren, dort vor dem Golds, dort auf diesem Parkplatz, wo die mal ein Video gedreht haben, weißt du noch, wo sie mal so ein Movie gedreht haben, dort ist alles voll Zelte. Und da habe ich gelesen, es ist krass, 20% Arbeitslose aktuell in LA. Und ich weiß nicht, also aktuell zieht es mich jetzt nicht dorthin. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie sich das dort entwickeln wird. Das ist schwer zu sagen. Amerika ist, der Riese Amerika ist am Boden. Mit den Knien am Boden. Und was das für uns bedeutet, wir werden es erfahren.
Ja, was soll ich sagen, Mann? Es ist so, ich sag's mal so, ich hab beides. Ich habe die Perspektive, die du jetzt hast. Alle Leute, die irgendwas sind, oder was darstellen, hauen ab. So, Joe Rogan haut ab, Elon Musk verlagert seine ganze Produktion nach Texas, so, oder? Es ist,
aber auch steuertechnisch wahrscheinlich auch besser.
Ja, klar. Ich hab mindestens 20 Kollegen aus Venice, die alle wegziehen. Also Amanda mit ihrem Freund, Justin will auch weg.
Jetzt, hast du gesagt,
das heißt, am Ende ist ja niemand mehr dort. Und jetzt ist ja auch so, du und ich, wir sind ja eigentlich auch immer so wegen dieser Bodybuilding-Fitness. Also das ist ja das, was mich eh schon nicht mehr so geschockt hat jetzt die letzten 2 Jahre. Aber jetzt, an dem Punkt, wo ich jetzt bin, also nur wegen einem Gold's Gym, geht man ja nicht nach L.A. Deswegen, was ist noch dort? Was ist noch dort? Wir haben noch diese... Was hat dich immer nach L.A. gezogen, mal abgesehen vom Fitness? Warum waren wir so hyped? Mhm. Und ich bis letztes Jahr noch. Also bis 2019 bin ich ja jedes Jahr nach L.A. und letztes Jahr ging es ja nicht. Aber ich wäre trotzdem gegangen wieder.
Ja, ich fand damals zu dieser Zeit einfach den Vibe geil. Dieser Vibe, so GTA-Style, Tupac-Style. Ich hab früher viel Tupac gehört. Und ich weiß noch, dass ich das allererste Mal in L.A. war, ich so, boah, das sieht ja aus wie im Film. Und oh, ich kann die Freiheit riechen, ich kann den Venice Beach sehen mit dem schönen Strand. Und es war einfach der Vibe. Ich weiß nicht, ob ich es heute genauso feiern würde. Kann schon sein. Ich finde, diese Kombination aus dem schönen Strand, ich mag den Strand in L.A. Ich bin immer dort gerne baden gegangen mit den Wellen und es hat eine angenehme Temperatur gehabt. Dann Santa Monica, Malibu. Auch als ich die Küste hochgefahren bin, respektive runter von San Francisco nach L.A., diese Big Sur-Küste entlang, wunderschön. Aber klar, das Gold's Gym, die ganze Bodybuilding-Szene, Fitness-Szene, das hat mich schon damals auch gehypt und das würde mich jetzt heute nicht mehr so hypen. Aber auch die geilen Restaurants, schau mal, da kannst du wirklich so geil essen. Egal, ob du jetzt
pflanzlich... Das kannst du mittlerweile auch überall, bist. Oder nicht?
Ja, doch. Ja, ich weiß nicht. Also die ganzen Vegan-Options dort, die finde ich schon krass. Mit dem Crossroads, das Crossroads, die Pizza dort. Oh, ich fand die schon geil.
Ja, also ich finde, der Kontrast wird aber immer kleiner. Also jetzt auch hier in Mexiko hatte ich jetzt vorgestern am Valentinstag hatten wir geile Pizza, vegane, geile Sachen, geile Speisen. Hier gibt es auch mindestens, also es gibt so 15 vegan only, dann gibt es nochmal so 10, 15 vegetarische und dann gibt es auch nochmal so 50 vegan friendly. Also eben, es war früher der Sport, das Cannabis war auch noch so ein Thema, so dieses Free Cannabis. Als du dir da diese Cannabis-Lizenz geholt hast und dann haben wir so, boah, Alter, das Weed in Kalifornien.
Boah, shit.
Das ist ja eine andere Liga, ey.
Ja, die Gummibärchen, die wir mal irgendwo bekommen haben, woher haben wir diese Gummibärchen bekommen?
Auch von dieser Kollegin, die ich da kennengelernt habe.
Ja, stimmt, genau, von ihr haben wir sie bekommen. Die waren krass, also war dieser Abend, der war auch schon wirklich krass. Also wo wir diese Gummibärchen genommen haben, da war THC drin und wir haben das, glaube ich, die Dosis komplett unterschätzt.
Ja, ich glaube auch, wir haben was unterschätzt an diesem Moment.
Ja, ich habe die reingenommen, nichts gemerkt. Ach komm, gib nochmal, ach komm, nochmal einen und dann bam. Beim Autofahren ist es dann reingekickt.
Ja, Cannabis oral, also THC oral eingenommen, hat ja wirklich sehr krasse, also ich würde nicht sagen, es ist so diese typische psychedelische Erfahrung, die man macht, aber es ist halt schon so, also ich finde, es konfrontiert dich irgendwie mit deinen Ängsten sehr stark und zwar mit diesen Primal Fears, also nicht so mit diesen, was im Kopf so passiert, sondern es ist mehr so dieses, ich kann mich erinnern, als wir zusammen nach Salt Lake City geflogen sind, da haben wir uns ja diese Schokolade, glaube ich, reingezogen.
Ja,
auf dem Hinflug
Legende.
War es richtig geil. Also auf dem Hinflug hatten wir irgendwie so 20 Milligramm THC wahrscheinlich in uns. Ich kann mich erinnern, wir sind Economy geflogen oder Economy Plus und der Flug hat mich null gestresst. Also es war völlig angenehm. Es war völlig angenehm, weil ich keine... Das
waren meine geilsten Flüge.
Ja, kein Sitzschmerz, es war einfach entspannt. Geil, aber dann auf dem Rückflug haben wir die Schokolade nochmal genommen und da habe ich zu viel gegessen. Und ich kann mich nur erinnern, dass ich so entspannt war, dass irgendwas in mir gesagt hat, Mischa, wenn du jetzt loslässt, dann hört dein Herz auf zu schlagen und du stirbst. So. Mm. Und ich so, und das war mir da ein bisschen zu krass. So. Ich so, boah.
Ja, ich weiß, was du meinst mit dem Gras. Du hast absolut recht. Das ist so, ich finde, das ist so eine feine Linie und Grenze. Ich kann mich noch erinnern, als wir in Kolumbien waren. Da waren wir in diesem Stripclub, oder was war das? Ja, so ein Stripclub, Bordell, alles, Disco, alles in einem. Und ja. Wir waren da, wir haben da geraucht. Und dann ja, dann hast du mir auch mal gesagt, hey, immer wenn du das Zeug rauchst, dann bist du so, dann bist du strange.
Ja, du drehst komplett ab.
So, und dann, ja, habe ich schon gemerkt, ja, das ab, manchmal bin ich schon strange drauf.
Ich habe das gestern versucht, in Worte zu fassen. Wir hatten gestern eine sehr geile Unterhaltung mit Freunden hier. Es geht so um dieses Wort Authentizität. Das ist ja so ausgelutscht mittlerweile. Es ist so authentisch. Aber was es für mich heißt, ist, dass ich kann in 5 Sekunden oder 10 Sekunden komplett intuitiv feststellen, ob jemand jetzt gerade authentisch ist oder nicht. Und zwar nicht mal, ob ich mit ihm rede, schon nur, wenn ich ihn laufen sehe, sehe ich, ob dort noch so ein Kontrollprogramm existiert. Also ganz viele Leute laufen nicht, wie sie eigentlich laufen würden, weil sie gerade das Gefühl haben, sie werden von jemandem beobachtet oder gesehen. Oder also das ist ja so, ich habe das vor allem jetzt wieder drin, weil ich jetzt gerade, ich habe dir auch ein bisschen von Tantra erzählt. Und Tantra ist ja wirklich so dieses, du lässt alles los, was irgendwie noch als Kontrolle da ist. Das heißt, vielleicht wirst du viel lauter, als du jemals gedacht hast, du könntest laut werden. Oder du fängst an zu weinen. Oder du fängst an, irgendwie ein Geräusch zu machen, das du gar nicht wusstest, dass du es machen kannst. Und alles passiert. Aber bis du dorthin kommst, ist dein Verstand nur damit beschäftigt, zu sagen, nein, mach das nicht, das ist zu viel, das ist nicht, weißt du, und jetzt, weil ich jetzt gerade in dieser sensitiven Phase bin, habe ich das Gefühl, es gibt eigentlich nur sehr wenig Leute, die ich kenne persönlich, die wirklich loslassen können. Und du warst, bevor ich es jemals war, schon da, schon sehr früh. Also du hattest andere Sachen, die komisch waren vielleicht so ein bisschen, so Impulsivität, das hattest du lange noch nicht so im Griff, oder? So dieses, du warst viel impulsiver als ich, aber trotzdem hattest du auch die Möglichkeit, loszulassen so und dich wirklich gehen zu lassen. Das hat mich immer sehr inspiriert an dir. Ich weiß nicht, ob du das selbst für dich entdeckt hast, das war ja noch vor Psychedelics, vor Persönlichkeitsentwicklung. Was war das in dir? Also wo hast du da für dich so diesen Learning gehabt, so? Oder warst du schon immer so? Bist du einfach ein Kind geblieben?
Ich bin schon immer ein Kind geblieben, doch, weil ich es schön finde, Kind zu sein. Was verbinde ich mit Kind? Neugierig sein, offen sein, ausprobieren, auch dich selbst einfach sein, dich selbst genießen. Ich würde schon sagen, dass die Authentizität, weil du sie hier reingeworfen hast, sich auch nochmal verändert hat bei mir, weil ich einfach für mich festgestellt habe, wenn Freiheit für mich ein wichtiger Wert ist, je freier ich sein möchte, je mehr Authentizität muss ich einfach auch reinbringen, weil das hängt sehr stark zusammen. So, das steht in Wechselwirkung miteinander. Du kannst nicht sagen, du möchtest frei sein und dann, so wie du es so schön beschrieben hast, irgendwo an der Bahnhofstraße rumspazieren und dann den Gedanken haben, oh, jetzt beobachten mich andere Leute, oh, da muss ich jetzt ein bisschen anders gehen, meine Brust rausstrecken oder was auch immer, so in diesem Moment bist du ja schon wieder gefangen. So, du bist gefangen in diesem Muster von Gedanken, konditionierten Mustern und das hat für mich nichts mit Freiheit zu tun. Darum ist Authentizität sehr, sehr wichtig. Auch Ehrlichkeit ist für mich sehr, sehr wichtig. Und Ehrlichkeit, weißt du, Ehrlichkeit manchmal ist mühsam. Oh. Es ist einfach, ist ekelhaft. Aber Ehrlichkeit befreit. Und ja, ich denke, ich hatte schon immer dieses Naturell, aber habe es jetzt nochmal weiter in mir entdeckt und auch nochmal mehr kultiviert. Und ja, ich war sehr impulsiv. Früher war ich noch sehr viel, viel impulsiver. Also ich habe schon Sachen gemacht, auch in der Beziehung zum Beispiel, wenn meine Freundin Sachen gesagt hat, Sachen gemacht hat, die mich richtig getriggert haben. Also dann kam es schon mal vor, dass ich einfach den Teller genommen habe und gegen die Wand geschmissen habe und die Wand kaputt ging und wirklich, also impulsiv war ich. Das hat mir viele Probleme auch gemacht früher, mit dem Gesetz auch, mit anderen Leuten, auch als sie erfahren haben, dass wir betrogen wurden vom Anwalt, bei Probaware, und uns 100.000 Euro geklaut worden sind. Wir haben so hart gehustelt. So in diesem Moment war ich auch unglaublich impulsiv. Ich war so impulsiv, dass ich ja mit der Hand gegen die Wand geschlagen habe und meine Hand gebrochen habe. Weißt du noch?
Das ist die Story. Die Story habe ich sogar im Buch.
Ja. Und da war diese Impulsivität, die war da. Und ich gehe so weit und behaupte heute, dass du wenn du wirklich authentisch sein möchtest, zuerst diese Impulsivität in dir entdecken musst und die auch Raum geben musst. So im idealen Fall machst du das im Laufe deiner Entwicklung in der Pubertät und lernst dann damit umzugehen. Aber es gibt so viele Leute, die ich beobachte, die es sich nicht erlauben, diese Impulsivität, auch Aggressivität zu leben und unterdrücken dann das. Also es ist immer mit negativen Konsequenzen verbunden.
Mhm. Von außen kann ich ja nur sagen, du bist viel ruhiger geworden. Würdest du denn sagen, dass diese, also es war ja nicht nur Impulsivität, es war ja auch so eine, nicht nur Lebensfreude, sondern das war auch so eine, da war, also ich finde schon, dass du eine krasse Veränderung gemacht hast. Also ich finde auch, ich habe eine krasse Veränderung gemacht, aber ich finde, du hast noch fast eine krassere, also von außen, vielleicht sehe ich es halt nicht so, weil ich dich jetzt auch nicht jeden Tag sehe. Ich weiß, dass wenn ich mit dir abhänge, dass du nochmal anders bist. Aber rein so von außen, wenn ich manchmal so ein Video gucke oder einfach auch so sehe, wie du bist, würdest du sagen, dass diese Ruhe, dass das jetzt deine Authentizität ist, zu der du gefunden hast und vorher war das alles so ein bisschen noch so ein Selbstentdeckungsprozess, so dieses, wie weit kann ich gehen und was fühlt sich wirklich gut an? Also, was ist so die Erkenntnis daraus? Weil viele Leute sagen ja zum Beispiel zu mir auch so, ja, hey Patrick, der ist ja voll ruhig geworden, der war früher so voll der Pro-Bro mit dir so und jetzt bist du ja wirklich so fast schon so sehr, eben, also ich will nicht sagen, dass das ruhig schlecht ist, aber von außen ist es manchmal sehr schwer zu sehen. Lebst du das noch irgendwie so aus und zeigst es einfach nicht mehr so auf YouTube oder ist es so eine Entdeckung in dir, die du gemacht hast, wo du sagst, nein, das brauche ich gar nicht mehr so. Dieses Aufdrehen und mal so richtig so, rah,
so. Yes, yes. Ich habe immer wieder so Phasen, wo ich durchdrehe. Zum Beispiel fast jeden Tag singe ich so ein bisschen Lieder hier zu Hause mit Jackie. So, hey Jackie, Mackie, einfach irgendwie. So, ich habe immer wieder die Phasen, wenn ich mit und Leuten unterwegs bin, mit Freunden. Da kann es einfach mal sein, dass ich einfach mal wieder mal irgendwas was bringe, ja. Aber es ist diese Energie damals. Ja, wir alle haben eine bestimmte Energie, eine bestimmte Vibe. So diese Energie damals, die hat sich bei mir einfach im Außen manifestiert. Ich musste im Außen Dinge tun und das ist alles jetzt nach innen gekommen. So, das heißt, ich habe in mir viel mehr Klarheit und innere Ruhe und Kraft. Ich kann das alles in mir fokussieren. Es fühlt sich für mich an, so, okay, ich bin angekommen. So das allererste Mal in meinem Leben kann ich sagen, hey, ich fühle mich einfach angekommen. Es fühlt sich so an, wie wenn ich angekommen bin. So, egal, was passiert, da im Außen, ich bin in mir angekommen. Und ich denke, da gibt es auch keine Grenze. Ich glaube, du kannst immer noch mehr ankommen und noch tiefer dich selbst erfahren und erforschen und spüren. Aber so hat sich das einfach entwickelt. Es war eine andere Entwicklung damals. So, ich stand an einem anderen Punkt, wie du auch. Wir beide haben uns schon stark entwickelt, würde ich sagen. Wir waren an einem anderen Punkt, damals wie heute, und haben uns einfach entwickelt. Was bei anderen Menschen vielleicht 10, 15, 20 Jahre geht, oder vielleicht auch gar nie, je nachdem, es ist bei uns irgendwie, so habe ich das Gefühl, ist das sehr, sehr schnell passiert. Einfach aufgrund auch, ich denke, von unserem Lebensstil, weißt du? So, du mit deinen ganzen Reisen, mit deinem Lifestyle, so, da sind ja immer Challenges dabei, Komfortzonen zu verlassen. Und mit der Beziehung zu Sar, ja, ich mit der Beziehung zu Julia, also da gibt es immer wieder Reibereien, da gibt es Challenges, man lässt sich aufeinander ein, man entwickelt sich. Und dann Businesses, ja, die ganze Umpositionierung, die wir gemacht haben, dann den Shitstorm, den wir damals erlebt haben, 2016, all die verschiedenen Sachen, die machen ja was mit dir. Dann die Psychedelics-Erfahrung, die du gehabt hast, ja, und so weiter und so fort. So, das hat dafür gesorgt, aus meiner Perspektive, dass wir uns einfach sehr schnell entwickelt haben. Und mit entwickeln meine ich einfach, meine jetzt nicht besser oder schlecht oder einfach verändert, entwickelt. Ja? So wie ein kleines Kind mit 8 Jahren, die irgendwann 16, 17 Jahren ist und mit 17 bist du anders als mit 8 und mit 35 bist du anders als mit 20 wahrscheinlich, ja, je nachdem.
Ja, ich finde, wenn ich es wirklich so ausdrücken müsste, was sich verändert hat für mich, dann ist es die Metrik, wie ich Erfolg und Anerkennung messe und oder Glück auch zu einem gewissen Teil. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, da war so meine Metrik so, wie viel Geld ich diesen Monat gemacht habe oder wie viel Klicks ich auf ein Video gekriegt habe. Also wenn ich zum Teil auf ein Video nicht eine gewisse Response gekriegt habe, eine gewisse Erwartungshaltung nicht erfüllt wurde, hat mich das irgendwo gedrückt. Und das war dann auch in dieser Umpositionierung, so dieser Magic Moment, als ich mein Buch geschrieben habe und realisiert habe, scheiße, Mann, selbst wenn ich für ein Video nur einen verdammten View kriege, ist mir das eigentlich immer noch mehr wert, als etwas zu tun, was sich nicht gerade so geil anfühlt, also einen Vlog zu drehen, nur um damit wieder diese Anerkennung zu kriegen. Das heißt, ich habe diese Metrik aufgegeben, dass Anerkennung von außen mich wirklich glücklich macht. So, dass diese Tausende von Klicks sind mir weniger wert als meinen eigenen Frieden im Moment. So. Und das ist ja auch so das, was du, glaube ich, für dich entdeckst, wenn du eben meditierst und in die Ruhe kommst, ist so, was will ich wirklich? Was fühlt sich wirklich richtig gut für mich an? Und eben auch richtig. Vor einem Jahr genau habe ich auch eine weitere Metrik aufgegeben, und zwar diese Metrik, dass mehr besser ist. Und das war, glaube ich, mein allergrößter Gamechanger in meinem Business. Ich habe angefangen, viel produktiver zu arbeiten, was mir dann ermöglicht hat, viel mehr zu erledigen in kürzerer Zeit. Also so einfach kann ich es beschreiben. Also ich habe durch den Geschäftsführer von The Chain is Life, durch Christian, sehr viel gelernt. Wir haben ein Coaching zusammen gemacht, haben das dann unseren Mitarbeitern gegeben. Und dann war ich dann so Mitte dieses Jahres vor dieser Entscheidung, okay, soll ich jetzt das Ziel für nächstes Jahr, weil ich jetzt dreimal so produktiv geworden bin, soll ich das Ziel für nächstes Jahr jetzt verdreifachen und genauso weitermachen? Oder sage ich einfach, nein, weißt du was? Statt jeden Tag 8 Stunden, manchmal 10 Stunden zu hustlen, arbeite ich einfach nur noch 4 bis 6. Und es fühlt sich für mich um einiges erfolgreicher an, weil in da draußen, also die ganzen Business Coaches, und ich will jetzt auch niemanden verurteilen, weil es ist ja dieses Paradigma ist so, wenn du wenn du jetzt deine Zahlen veröffentlichst als Aktiengesellschaft und die Investoren sehen, du hast nicht die Gains gemacht, die eigentlich erwartet sind, dann verkaufen sie die Aktien und du gehst einfach runter. Das heißt, wir leben in diesem immer mehr, immer schneller, immer größer Paradigma, was wir gar nicht entkommen können, weil wir sind ja hier in diesem Paradigma, wir sind ja auch in Aktien investiert.
Das endet jetzt gerade alles.
Ja, und jetzt habe ich das Gefühl, also ich habe das Gefühl, ich werde nie wieder in dieses Rat Race zurückgehen, wo ich möglichst schnell ankommen will, weil wo will ich denn ankommen?
Mhm, genau, das, also, ist was, der Punkt, ja, das ist, wo willst du ankommen? Genau.
Wo willst du hin? Wo willst du hin?
Das ist so schön, wie du es gesagt hast. Ich liebe, was du gesagt hast. Wenn du einmal erkannt hast in der Tiefe, dass du eigentlich nirgendwo hin musst, du musst nirgendwo hinrennen, sondern du bist in der Zukunft, die du dir wünschst, bereits angekommen in der Tiefe. Das Ganze wird leichter, es ist mehr Leichtigkeit drin, es ist mehr spielerisch, es ist entspannter, es ist ja am einiges auch flexibler und freier.
Darf ich dich mal was fragen, Mann? Ich habe jetzt gestern gerade mal wieder einen Post gemacht zum Thema vegan. Ich kratze jetzt am 7. Jahr.
Ja, ich auch, ja, wir beide.
Wir kratzen jetzt im 7. Jahr. Und was ich in dieser spirituellen Szene immer wieder entdecke, ist 2 Sachen. Erstens, wenn du Psychedelics nimmst, meditierst und sehr spirituell wirst, verändert sich bei vielen Leuten nicht die Werte, sondern die Werte, die man bereits hat, werden dir nur bewusster. Sprich, wenn du, wie Julian Ziedler zum Beispiel, dir darüber Gedanken machst, soll Rocker vegan werden jetzt, das Beispiel. Dann, wenn ich ihn lange genug frage, ist das wirklich das, was du willst? So, weißt? Und er dann sagt, ja, ich will vegan sein, dann ist es ja so wie, das war schon immer da, er hat es einfach bis jetzt nicht gesehen. Aber es gibt auch Leute, also jetzt besonders in der spirituellen Welt, gibt es ganz viele Leute, die durch Psychedelics wieder zu Fleisch kommen oder sagen, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, es muss gar nicht so schwarz-weiß sein. Eine Kollegin von mir hat mir gestern das sehr schön erklärt, sie war 6 Jahre vegan und hat jetzt wieder angefangen, plant-based zu sein. Plant-based heißt, ich bin plant-based, aber wenn jetzt zum Beispiel, und sie hat es so erklärt, schau mal.
Was ist der Unterschied zwischen vegan und plant-based?
Plant-based ist so dieses Wort, wenn du nicht vegan dich committen willst, so, dass du sagst, es gibt Ausnahmen, also flexitarisch oder was auch immer.
Ja, ja. Okay, ich dachte immer, plant-based ist vegan, also in meiner Perspektive.
ja, also ist ja auch wieder nur ein Wort, aber ihre Erklärung hat mir sehr gefallen, weil sie hat es folgendermaßen gesagt. Sie hat gesagt, schau mal, ich war 6 Jahre vegan und was ich gemerkt habe, ist, dass Veganismus die Harmonie reduziert hat in meinem Leben. Das heißt, immer wenn ich bei Freunden war und die gekocht haben, war ich sozusagen die Person, die ein Meal abgelehnt hat. Und sie hat für sich herausgefunden, dass das eigentlich gar nicht sein muss. Also im Sinne von, wenn ein Freund für dich etwas kocht, von Mensch zu Mensch entsteht eine Connection. Und ich hatte das schon oft. Ich war schon so oft in anderen Ländern, wo die halt einfach für mich kochen wollten. Ich habe gesagt, nein, danke, so. Oder ich esse nur die Hälfte. Für mich, ich habe es bis heute nicht als schlimm empfunden, aber als sie es mir so gesagt hat, habe ich zum ersten Mal das Bewusstsein dafür gekriegt, was ist eigentlich der Grund für uns jetzt dann doch zu sagen, nein, ich esse jetzt zum Beispiel bei mir gestern den Kuchen nicht, weil da ist ein bisschen Butter drin. Mhm. So. Oder, und in dem Moment lehne ich sozusagen etwas, was eine Person gemacht hat, weil wir waren an so einem Potluck, heißt das. Das ist, jeder bringt so sein eigenes Essen mit und dann isst du zusammen. Wunderschön. Mhm. Und ich habe mir dann zum ersten Mal so gefragt, ist denn dieser vegane Titel, den wir haben, ist es nicht auch so eine Art Ego? Also halten wir da nicht auch immer noch fest an diesem, yeah, Mann, wir kratzen im 7. Jahr, wir sind krass, Mann. So, wie siehst du das?
Also schau, du findest von mir nichts mehr, dass ich mich pflanzlich oder vegan ernähre. Und wenn mich jemand fragt, ob ich vegan bin, dann sage ich einfach auch, nein, ich bin nicht vegan, aber ich ernähre mich einfach pflanzlich. Weil ich das aufgegeben habe, dieses vegan. Ich habe mich davon gelöst. Ich muss niemandem sagen, dass ich mich pflanzlich ernähre. Wenn mich jemand fragt, okay, dann kann ich sagen, dass ich mich pflanzlich ernähre. Aber ich habe nicht mehr den Drang, mich mitzuteilen, dass ich jetzt keine Tiere mehr esse. Wenn mich jemand fragt, klar, dann sage ich ihm meine Perspektive und that's it.
Das ist bei mir auch so. Also Status quo, genau gleich. Aber, wenn du jetzt in meiner Position gestern gewesen wärst, hättest du den Kuchen auch abgelehnt wie ich oder hättest du ihn gegessen?
Yes, nee, ich hätte den Kuchen auch abgelehnt.
Warum?
Weil das für mich ein Wert ist. Es ist ein Wert und ein Prinzip. Ich denke mir halt so, da gibt es einen Kreislauf von Tiere aufziehen, dann Tiere schlachten, produzieren, verschicken, vermarkten und so weiter und so fort. Da gibt es einen ganzen Kreislauf. Und ich habe mich einfach dafür entschieden, aus diesem Kreislauf auszutreten. Und ich mache mir da keine Gedanken mehr. Ich verschwende keine Energie. Ja, es ist sehr einfach. Es macht mich sehr frei. Weil ich keine Energie mehr dafür verwenden muss, sondern entweder ist das Produkt plant-based und ich konsumiere es oder nicht. So, ich bin gut in dieser Lage. Weißt du, Nahrung, ich liebe es, einen Apfel zu essen oder einen Brokkoli zu essen, Reis. Es würde mir jetzt nichts geben, wenn ich jetzt das Fleisch essen würde oder den Kuchen mit dem Ei. Ich kann einfach sagen, nein, das Bedürfnis ist nicht da. Ich bin okay damit. Es ist nicht mal mehr ein Verzichten müssen.
Ja, es ist schon lange nicht mehr.
Ja, es ist, genau, es ist nicht, es ist schwierig zu erklären, weil viele Leute denken, okay, das ist aber ein Verzicht. Nee, es ist kein Verzicht. Es ist, in meiner Welt existiert es einfach nicht. Das ist eine Grenze, die ich mir selbst gesetzt habe, die ich aber auch jederzeit wieder auflösen kann, wenn ich den Ruf verspüre, diese Grenze wieder aufzuheben. Aber ich merke, ich fahre damit gut. Es tut mir gut.
Mhm. Ja, also ich bin, wie gesagt, auf einer Linie mit dir, aber ich fand diesen Gedanken interessant, dass es da noch diesen Wert Harmonie zwischen dir und deinen Liebsten gibt und du dann dafür dich für die Harmonie entscheidest als Wert, bevor du dann diesen Wert, für mich ist Veganismus mittlerweile auch Freiheit geworden, weil ich eben, wie du gesagt hast, es einfacher habe. Es klingt so dumm für viele wahrscheinlich, aber es ist einfach, wenn du 10 Restaurants zur Auswahl hast statt 2000 oder sagen wir mal statt 200. Also ich habe einfach das Gefühl, es ist simpler geworden und trotzdem habe ich auch jetzt gerade so das erste Mal diese Erkenntnis gehabt und ich glaube, die einzige Erklärung, die ich habe, dass ich überhaupt gestern so stark mit dieser Frau resoniert habe, mit meiner Kollegin, ist, weil jetzt auch immer noch Fleisch essen, weil ich habe lange natürlich trotzdem noch ein bisschen gejudged und jetzt bin ich habe auch losgelassen von diesem Judgment so.
Ich denke, das ist ein wichtiger Prozess, dieses komplette Loslassen auch von jemandem verurteilen, auch wenn das manchmal nur so ein Gedanke ist, der hochploppt. Aber du hast gesagt, diese Harmonie, wollte diese Frau nicht.
Also es ist die Connection, die du halt...
Dich in Gefahr bringen.
Nein, es ist nicht die Gefahr. Also
schon, ich sehe den Punkt. Aber ich sage, es geht beides. Du kannst doch die Connection trotzdem aufbauen und ein Nein sagen. Nein geben. Das ist nur eine Frage, ist eine Frage von Ressourcen, die du zur Verfügung hast.
Ja, es ist Ressourcen, aber es ist natürlich auch eine gewisse, es ist eine Entscheidung, die manchmal vieles einfacher macht. Also vegan kann in meisten Fällen eben das Leben einfacher machen, aber zum Beispiel, ich habe auch mit Lukas darüber gesprochen, das ist mein Copywriter und Mitarbeiter bei der JNS Live, der ultra nachhaltig ist. Also der ist jetzt hier zum Beispiel nicht geflogen von Cancun nach San Cristobal, sondern mit einem Bus gefahren, um CO2 einzusparen. Mhm. Also der hat ganz krasse Werte. Mhm. Aber er hat zum Beispiel gesagt, ich war zum Beispiel in Namibia in der Safari und ich habe das jetzt nicht so wie du in Tansania gemacht, wo ich so ein Resort gebucht habe, sondern wir waren da einfach so mit dem Auto unterwegs und sind dann einfach so von Ort zu Ort gefahren. Und in diesen Orten hat es dann halt Kartoffeln und Gemüse und vielleicht noch, wenn du Glück hattest, irgendwie Reis und so. Und das war's. Und durch den Tag durch konnte ich mich halt wirklich fast nur von Oreos ernähren, so, um so ein bisschen auf meine Kalorien zu kommen. Und ich habe diese Story halt ihm erzählt und da hat der Lukas zum Beispiel gesagt, schau mal, in dem Moment, wo ich meine Gesundheit aufs Spiel setzen würde, weil es keine andere Alternative gibt, würde ich persönlich auch wieder etwas essen. Und ich habe das auch immer gesagt, bis zu dem Punkt, wo ich in Namibia war und es dann trotzdem nicht gemacht habe. Jetzt frage ich mich eben, wie viel Ego ist da noch im Spiel? Also wie sehr ist diese Identität, ich meine, ich bin ja auch in The Game Changers, ich habe fast schon ein bisschen wie diese Verantwortung auch, also am Ende des Tages könnte ich auch einfach sagen, hey, ich scheiß drauf, ich mach's trotzdem und sag's einfach niemandem. Aber das ist halt so diesen Anspruch, den ich an mich habe, ist auch dieses authentische, freie, es nie verstecken zu müssen. Und deswegen frage ich mich einfach, woher kommt dieses Vegan-Label, dass das so stark ist, dass ich dafür sogar Gesundheit hinten anstelle, natürlich jetzt, das war eine Woche in 7 Jahren, so. Mhm. Oder, in 6 Jahren. 6 Jahren.
Ja, ich glaube, es ist ein Mix zwischen der Überzeugung, die du hast, und die gekoppelt ist natürlich auch mit deiner Identität. Also zuerst die Identität und dann die Überzeugung.
Na klar. Die Bedeutung, die ich dieser Überzeugung gebe,
genau,
oder?
Genau, die Bedeutung, die du dem Ganzen gibst. Und am Ende des Tages ist es eine Geschichte, die wir uns erzählen.
Ja.
Das ist anders. Und wir halten dann diese Geschichte fest, weil wir glauben, okay, diese Geschichte, die tut uns gut.
Genau.
Und wir fühlen das auch so, wir nehmen das auch so wahr und dann, okay, perfekt, cool, dann kann man also weitermachen. Also wenn du merkst, dass du Kraft hast, dass dir etwas gut tut, weil es dir Kraft gibt, dann mach weiter damit. Das Leben ist eigentlich super simpel. Mach mehr von dem, was dich stärkt und lass weg von dem, was dich schwächt.
So simpel.
Es klingt so simpel, aber es ist natürlich für viele nicht simpel. Und ist auch für uns, also für mich nicht immer simpel. Es ist nicht immer simpel zu erkennen, okay, stärkt es, schwächt es. Okay, mehr von dem, was stärkt.
Ich kann das gute Beispiel jetzt machen für die Leute, die das nochmal ein bisschen konkreter haben wollen jetzt. Also jetzt zum Beispiel in einer Beziehung ist es ziemlich einfach, finde ich sogar, in so einer Analyse, sich einfach mal die Beziehung anzuschauen. Also jetzt nicht mal eine Liebesbeziehung, das kann auch eine Freundschaftsbeziehung sein. Zum Beispiel mit dir. Wenn ich mich mit dir unterhalte, dann ist es immer ein Energieplus. Mhm. So, also die Stunde, die zwei, die kriege ich immer doppelt zurück, habe ich das Gefühl, mindestens.
Same here, ja.
Ja, also das ist ein No-Brainer für mich. Das heißt, wenn Patrick mich anruft, dann nehme ich das Telefon ab, obwohl ich niemanden eigentlich abnehme. Es gibt so 5, 6 Leute in meiner Liste, die sind das Gegenteil von einem Energievampir. Das sind so Energietresoren, so. Also Win-Win. Mhm. Aber es gibt halt auch Leute, da musste ich mir dann halt auch irgendwann eingestehen, ich gebe dieser Beziehung zwar sehr viel Bedeutung immer noch, jetzt haben wir wieder diese Geschichte so, boah, das ist halt ein Typ, der hat halt das und das und ich habe eine gewisse Verantwortung für diese Person vielleicht sogar, bliblablub. Oder zum Beispiel mit einem Mitarbeiter, den ich lange nicht entlassen wollte, obwohl ich eigentlich wusste, dass er nicht gut für das Team ist. Mm. Da hatte ich auch ganz viel so Attachment auf Englisch, so diese festgehalten. Und dann kommt aber irgendwann diese Realisierung, jedes Mal, wenn ich mir mit dieser Person unterhalte, bin ich danach leerer als vorher und die andere Person hat auch nicht wirklich das von mir gekriegt, was sie will, weil ich ja dann auch nicht da bin. Also das ist jetzt für mich so ein gutes Beispiel, wie ich es erklären kann. Und das zweite Beispiel ist Bodybuilding. Also Bodybuilding ist für mich jetzt auch, und das würde mich auch interessieren, wie da deine Transition war. Ich habe 2017 an meinem Geburtstag zum ersten Mal realisiert, bei meiner Mushroom Experience, dass Bodybuilding mich nicht glücklich macht. Also nicht mehr glücklich macht. So, ich wusste es, mein Unterbewusstsein hat es mir auch nach dem Wettkampf oder sogar schon vor dem Wettkampf signalisiert in Las Vegas.
Ja, in Las Vegas, weiß ich noch.
Ah, Alter, das war so hart.
In diesem Café, wie hieß das? Oh. Im Venetian.
Ja, ich habe diesen Warm-up-Wettkampf gewonnen und einfach nichts gespürt. Es hat mir nichts gegeben. Ich habe nicht Freude empfunden, zu gewinnen. Es war ein Fass ohne Boden. Und dann wusste ich, jetzt muss ich nochmal 5 Wochen preppen für einen anderen Wettkampf, der mir wieder nichts geben wird. Und ja, es war schön, dieses Schwert in den Händen zu halten, weil die Bedeutung war ja, wenn ich dieses Schwert habe, dann was dann? Dann bin ich angekommen. Und jetzt kommt aber das Tiefgründige an der Story. Jetzt kommt das Tiefgründige. Dann habe ich ein halbes Jahr gestruggelt mit meiner Identität, weil ich unterbewusst schon eigentlich wusste, also meine Werte haben sich verändert, durch diese schmerzhafte Erfahrung haben sich meine Werte verändert, aber mein Ego hat immer noch gesagt, geh ins Gym, weiter pumpen, 2020 gehst du wieder auf die Bühne, weil das bist du, das ist deine, deswegen bist du bekannt geworden, deswegen bist du erfolgreich geworden, deswegen hast du Geld gemacht, deswegen finden dich Leute cool, deswegen bist du das alles, Misha, du bist es wegen diesem Bodybuilding, das heißt, ohne Bodybuilding kein Erfolg, ohne Bodybuilding kein Wert, Misha ist wertlos ohne seine Muskeln, so, das war dieses unterbewusste so Angst. Und dann nehme ich diese Psychedelic, habe ich diese Experience gehabt und es war so klar. Also es war so klar danach, dass ich es nicht mehr leugnen konnte. Und jetzt kommt's. Trotzdem sind nochmal ganze 3 Jahre vergangen, bis ich in der richtigen Welt auch losgelassen habe und meinen Trainingsplan so umgestellt habe, dass ich mir zum ersten Mal Spaß macht und genauso oft gehe, wie ich das Gefühl habe, ich kriege mehr Energie zurück.
Geil.
Und das ist jetzt aktuell 3,5 Mal pro Woche. Also das heißt on, off, on, off, on, off und manchmal off, off auch. Manchmal auch off, off. Das heißt, ich trainiere aktuell noch 3 bis maximal 3,5 Mal pro Woche und jetzt gibt mir Bodybuilding wieder mehr, als es mir Energie kostet. Aber als ich die letzten 2 Jahre habe ich immer mich wieder dabei ertappt, als ich mein Buch geschrieben habe zum Beispiel, dass ich eigentlich nur gegangen bin, um nicht dünner zu werden. Das heißt, mein Wert, Gesundheit und was auch immer, Fitness, war zwar ein super geiler Wert, ist ein geiler Wert, aber er war sehr negativ motiviert für mich. Er hat mein Leben härter gemacht und das ist vielleicht auch nochmal so ein Beispiel von mir. Vielleicht hast du auch nochmal ein konkretes persönliches Beispiel, wie du das auch in dir in den letzten Jahren feststellen durftest.
Ja, das sind zwei super Beispiele. Und das Krasse ist ja, dass du zuerst mal ein Bewusstsein dafür bekommen musst. Und so wie du jetzt mir erzählst, war das beim zweiten Fall mit dem Training, mit dem Bodybuilding, war das eine Magic Mushroom-Erfahrung oder eine andere Erfahrung. Ich weiß nicht, was du da eingeschmissen hast. Aber dann war das nochmal klarer, weil sich dein Bewusstsein in diese Zeit entfaltet hat und du konntest es nochmal klarer sehen. Ja, es geht alles, es geht am Ende des Tages um das. Mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, was tut dir gut und was nicht. Zum Beispiel Ernährung ist auch so ein richtig gutes Beispiel, was ich immer gerne bringe. So, du kannst einen Kuchen essen und dieser Kuchen schmeckt. Und viele Leute, wir können nicht nur ein Stück Kuchen essen, sondern die essen dann den zweiten und den dritten, ja, vielleicht oder auch den vierten. Und es wäre okay, wenn es vielleicht beim ersten Kuchen bleiben würde, weil das fühlt sich noch gut an. Es stärkt dich vielleicht bis zu einem gewissen Punkt noch, weil einfach da du genießt es und das Genießen stärkt dich. Aber sobald du den zweiten oder dritten oder vierten Kuchen isst, dann wirst du merken, dass dich das einfach Kraft kostet, wenn du ein gewisses Bewusstsein hast. Mit Ernährung kann man das super gut machen. Ein persönliches Beispiel bei mir. Ja, ich habe den ganzen Prozess, den du mit dem Bodybuilding jetzt beschrieben hast, den habe ich auch durchgemacht, klar. Weil wir kommen ja auch vom gleichen Punkt im Natural Bodybuilding. Und ich habe auch mein Training erst angefangen runterzuschrauben von 5 auf jetzt 4. Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag gehe ich, weil ich gerne fixe Tage habe. Aber manchmal gehe ich auch am Samstag nicht, wenn ich merke, hey, jetzt will ich mit Julia was machen, das passt einfach nicht rein. Ich bin da auch völlig okay damit, also manchmal gehe ich auch nur 3 Mal. Das habe ich gemacht Mitte letztes Jahres, also 2020, August, so, eher gegen August, September, also eher gegen Mitte, Ende. Und vorher bin ich auch noch 5 Mal gegangen und ich habe auch nicht mehr so Bock gehabt zu gehen und habe mich dann gefragt, so, hey, aber warum gehe ich noch? Und bin dann auch zum Entschluss gekommen, ja, aber ich habe eine gewisse Positionierung mit meinem Körper. Ja, so, ich strahle etwas aus mit meinem Körper. Ist mir das noch wichtig? Was kann ich damit tun? Ist es wertvoll für das, was ich mache? Und dann habe ich schon auch gesehen, doch, es ist eigentlich schon auch wertvoll für mich. Ja, ich mag es, wenn ich einen guten Körper habe. Ich habe gerne einen schönen Körper, einen guten Körper, der sich gut anfühlt, der kräftig ist, einen gesunden Körper. Und gleichzeitig hat es aber für mich auch noch einen gewissen Wert, weil bei dem, was ich mache, die Leute manchmal unterschätzen mich vielleicht, wenn sie mich zuerst sehen würden. Sie denken so, das ist ein muskulöser Typ, und unterschätzen. Und dann kannst du diese Leute auch gut überraschen, zum Beispiel. Ja. Ich habe einfach für mich gemerkt, so bei dem, was ich mache, doch, es hat auch einen bestimmten Wert, weil es hebt halt einfach irgendwie noch ab. Es ist anders. Und das wiederum kann ein Zugang sein, um ja, das, was du machst, nochmal mehr den Leuten weiterzugeben, weil sie dich durch das vielleicht erst sehen oder einfach, weil du heraustrittst. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe ja genau, also sonst, das Ding ist ja, ich gehe ja auch immer noch 3 bis 3,5 Mal. Und das Ding ist ja, wenn das, was du jetzt gerade gesagt hast, nicht in mir wäre, diesen Wert, den ich jetzt gerade habe, dann würde ich ja gar nicht mehr gehen. Und ich glaube, das ist das, was vielen Leuten passiert, wenn sie nicht auf dieses Gefühl hören, auf dieses Bewusstsein, dass sie so lange weitermachen, bis sie dann eben ins Burnout kommen oder einfach komplett ausbrennen. Also das ist für mich dieses typische, ich höre so lange nicht auf diese Energie-Ein- versus Energie-Aus-Formel, mache diesen Job noch so. Ich meine, ich habe das ja auch mit Businesses gehabt. Ich meine, wir können ja ein Lied davon singen mit ProBro zum Beispiel. Mhm. Das hat sehr früh schon nicht mehr die Energie uns gegeben, die es uns gekostet hat. Und auch da haben wir lange gebraucht, bis wir da wirklich loslassen konnten von dieser Idee, den Fitnessmarkt mit einer Kleidermarke zu revolutionieren oder was auch immer. So. Da ging es so weit, da habe ich so lange nicht auf mich gehört, dass ich danach gar nicht mehr wusste, ob ich jemals wieder Unternehmer werden möchte. Also da habe ich dann für einen Moment, eben jetzt nicht so wie im Bodybuilding, wo ich jetzt immer noch 3-mal trainiere, habe ich dann eben gesagt, ich gehe gar nicht mehr ins Training. Ich werde nie wieder trainieren, weil es ist einfach nicht, das bin nicht ich. Und das ist ja das, was du jetzt gerade beschreibst, dieses sich immer wieder den Wert bewusst zu werden. Das ist ja der gesunde Prozess. So, aha, okay, schau mal, es ist nicht dieses Alles oder Nichts.
Genau.
Ich habe zum Beispiel gemerkt, der größte Gamechanger für mich war diese Erkenntnis, dass wenn ich 5-mal pro Woche trainiere, ich an den 2 Tagen, wo ich nicht trainiere, gar nicht am Start bin. Also ich an diesen 2 Tagen kann ich weder einen Hike machen, noch tauchen gehen, noch mich wirklich auch auf irgendwas anderes fokussieren, weil ich am Arsch bin. Dein ganzer Körper ist einfach nur noch so. Und jetzt, wenn ich 3-mal bis 4-mal gehe, habe ich wirklich in diesen Tagen, wo ich nicht im Training bin, immer noch Bock, auch was anderes zu machen.
So. Ja, bin ich voll bei dir. Und ich habe für mich gemerkt, ich weiß nicht, wie das jetzt in den kommenden Monaten und Jahren noch sein wird, aber ich habe für mich gemerkt, es gibt gar keinen großen Unterschied, ob ich jetzt 5-mal gehe oder 3 bis 4-mal. So auf diesem Level, wo wir mal waren, wenn du wirklich auf die Bühne gehst, dann klar, dann ist es ein Unterschied, dann siehst du einen Unterschied. Aber ich glaube, für uns jetzt, da ist kein großer Unterschied mehr.
Ja, es ist halt einfach ein Investment geworden für mich. So. Mhm. Es ist so, diese 6 Stunden in der Woche durchschnittlich sind das Investment, das mir ermöglicht, alles andere besser zu machen. Also eben, meinen Job besser zu machen. Ich bin im Kopf klarer nach dem Training. Ich habe eine bessere Ausstrahlung. Das hat mir einfach so dieses Gefühl gegeben, dass ich auf jeden Fall nie, also ich möchte nie aufhören mit dem Sport, aber ich möchte ihn nicht mehr machen müssen. Und das bringt mich auch wieder zu diesem so Mittel zum Zweck so. Das ist ja so das, was ich eh immer so das Gefühl habe, alles ist irgendwie ein Mittel zum Zweck im Leben, bis du irgendwann merkst, eben, dass du nirgends hinkommen musst. So, dass es gar nicht dieses Mittel geben muss. Thema zum Beispiel Investments auch so. Es ist, ich weiß nicht, zum Beispiel das ganze Krypto-Thema. Ich weiß nicht, wie stark du da drin bist, aber ich habe zum Beispiel nie in Krypto groß investiert, also außer dieser FOMO-Zeit 2017 kurz. Aber selbst jetzt, die letzten 12 Monate, ich habe keinen einzigen Cent in Krypto investiert und es ist mir scheißegal, wie hoch der Bitcoin jetzt noch geht. Weil der Frieden, den es mir nimmt, da mitzuspielen, ist es mir nicht wert. Also ich habe das Gefühl, das jeden Tag auf die Chart zu gucken, ist es mir nicht wert. So, also egal, ob ich jetzt damit irgendwie noch wie viel Geld mache, ich mache bereits Geld mit etwas anderem, was mir Spaß macht. Und ob ich jetzt noch mehr Geld mache und dafür meinen Frieden davon weg, also da wäre zum Beispiel für mich die Rechnung nicht aufgegangen. Und zwar nicht, weil ich eben, also ich glaube nicht, dass Bitcoin ein Scam ist, aber ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass wenn ich jetzt Facebook anschaue oder Schrödinger oder gewisse Companies, in die ich investiert habe. Da habe ich so das Gefühl, wenn ich jetzt mal ein Jahr im Koma liege oder auch 5 Jahre im Koma liege, dass ich trotzdem noch Bock hat. Also ich würde die Companies auch in 5 Jahren noch wollen. Und in Bitcoin habe ich einfach nicht so dieses Long-Gefühl. Also ich habe das Gefühl, Bitcoin macht mich unruhig. Also ich weiß nicht, was da passiert. Je bekannter es wird, desto gefährlicher wird es wahrscheinlich auch, dass es eben dann reguliert wird, verboten wird, was auch immer so. Und es ist für mich einfach kein gutes Gefühl, in Bitcoin zu sein. Und deswegen, das ist der Grund so bei mir jetzt.
Ja, Bitcoin und allgemein Krypto, Blockchain, das ist super ein spannendes Thema. Ich bin froh, dass ich vor 2,5 Jahren oder so nochmal rein bin, klar. Ja. Wir sind dann nochmal in Bitcoins rein. Und wir haben auch schon etwas rausgezogen, dass wir... Also das, was wir investiert haben, haben wir wieder rausgezogen. Und jetzt bin ich pumped, dass der Bitcoin auf 50.000 ist. Und ich glaube, er wird auch noch weiter hochgehen. Ich glaube, der wird noch easy auf 100.000 gehen, wahrscheinlich noch mehr. Ich würde jetzt, wenn ich im Koma liegen würde, wäre ich auch entspannt für die nächsten 5-6 Jahre bei Bitcoin. Ich habe einfach so eine gewisse Intuition. Es ist mehr Intuition. Ich verstehe die Technologie dahinter, plus minus. Ja, ich bin kein Experte darin, ich verstehe es plus minus. Ich kann die Vorteile sehen. Ich weiß aber auch, dass, also ich denke, die Blockchain-Technologie, die setzt sich sowieso durch, ob es dann sowieso der Bitcoin ist oder nicht, das weiß man nicht. Das kann niemand sagen, aber ich habe so ein gewisses Gefühl, eine gewisse Intuition. Weißt du, früher, ich kann mich noch erinnern, an ein Gespräch mit einem guten Freund, Tom hieß der, der macht Kunsthandel. Und er hat mir gesagt, früher, sein Vater hat mit einer kleinen Goldmünze damals ein richtig großes Grundstück gekauft. Weil der Goldpreis damals einfach, das war einfach extrem, extrem wertvoll. Und die Leute hatten nichts. Und da war dieses Goldstück wertvoll. So wertvoll, dass jemand sein ganzes Grundstück für ein paar Münzen gekauft hat. Und ich glaube, das Ähnliche wird passieren mit dem Bitcoin.
Interessant. Ja, also ich denke, wenn man es mit Gold vergleicht, dann muss man halt einfach dann auch gucken, dass es dann irgendwann auch so non-korrelierend ist wie Gold. Weil Gold hat zum Beispiel null Korrelation zum Aktienmarkt und zum Geldwährungsmarkt. Das heißt, es ist einfach...
Doch, hat schon, oder? Also Gold, du kannst sehen, wie viel ein Kilo Gold ist so viel wert in Dollar.
Sorry, ich meine eher, dass wenn jetzt zum Beispiel der Aktienmarkt crasht, dann hat das jetzt keinen Einfluss auf die Gold. Und bei Krypto hast du halt eine sehr starke Korrelation aktuell. Also so.
Aktuell, ja, wir haben es gesehen, ja, jetzt bei der Krise. Aber auch Gold kann nicht so stark wie Bitcoin. Klar, Gold ist auch nicht so volatil wie Bitcoin. Aber schau, du siehst es jetzt, Tesla hat 1,5 Milliarden reingebuttert. Ich denke, andere Firmen werden nachziehen, so Apple, Facebook, Amazon. Ich denke, viele Institutionen werden nachziehen, werden einen Teil ihres Vermögens in Bitcoin investieren und dann wird der Bitcoin sicher auf 100.000 gehen, denke ich.
Ja. Interessant. Ich sehe eher so, dass jetzt gerade erst so richtig die Party angefangen hat und dass jetzt, ich meine, Elon ist ja auch schon so ein Typ, der so ein bisschen gegen den Strom schwimmt und ich habe einfach das Gefühl, man, vielleicht überschätze ich auch die Elite, die National Bank, weißt du, so die Federal Reserve, vielleicht unterschätze ich diese Leute auch, aber lassen sich die einfach so das Game einfach so aus den Händen ziehen, so. Weil solange du ja immer noch diesen Wert in Euro hast, mit dem du es vergleichst.
Ich denke, der Euro wird nicht überleben.
Nicht?
Nein, ich denke, der Euro wird in den nächsten 5 Jahren nicht überleben. Es wird eine Währungsreform geben.
Also das wird es dann halt einfach eine digitale Währung sein.
Ja, aber der Euro, der wird so nicht mehr geben, denke ich, wie du ihn heute kennst. Und ich glaube auch, weißt du, also ich habe so verschiedene Zukunftsmöglichkeiten hier so in meinem Bewusstsein irgendwo. Ich bin kein Prophet, niemand kann die Zukunft voraussagen, aber ich sehe einfach gewisse Möglichkeiten und gewisse Tendenzen und ich sehe halt eine Möglichkeit, wo, wenn ich sie jetzt nehme, wo ich glaube, dass die meisten Menschen sich nicht vorstellen können, was auf uns zukommt. Das glaube ich. So, da war der Zweite Weltkrieg ein Furz dagegen. Es wird anders sein. Komplett anders. Und da, glaube ich, hat Krypto, Blockchain sowieso, aber ich denke auch Bitcoin spielt da auch eine Rolle. Es gibt genug Leute, die und es wird immer mehr Leute geben, die nicht einverstanden sind, was der Staat macht. Und diese Leute werden sich organisieren in Netzwerken. Und ich glaube, es wird so ein zweites System im System entstehen. Und das alte System wird langsam ineinander zusammenbrechen. Es wird automatisch langsam Schritt für Schritt über die Generationen und Jahrzehnte in sich zusammenbrechen, denke ich, weil ein neues, besseres System, wo mehrere Menschen sich darin sehen können, kommt und es einfach übernehmen wird. Das wird es einfach übernehmen. Es ist einfach so ein Wechsel, der passieren wird. Und da, glaube ich, wird Bitcoin eine Rolle spielen. Und darum bin ich einfach invested. Ich gucke das, auch nicht an. Ich bin invested und entweder top oder flop.
Ja, das ist eben, also wenn du halt so wie die meisten es ja auch empfehlen, so 5% deines Networths in Krypto gibst, dann macht das vielleicht Sinn. Ich würde dann wahrscheinlich trotzdem andere Coins mir wahrscheinlich eher anschauen, weil eben ich das Gefühl habe, dass Bitcoin es nicht schaffen wird. Ich glaube, dass Bitcoin so dieser Beta-Launch war und dann nochmal was viel Geileres kommen wird, einfach so von dem Gefühl her, dass es auch vielleicht dann eben komplett eingestampft wird und dann nochmal eine neue Ära startet.
Kann auch sein, ja.
Aber was du sagst, sehe ich auch so. Also ich sehe auch, dass der Staat seine Rolle als Schiedsrichter komplett verloren hat, oder? Der Staat ist ein Spieler geworden, so. Ist nicht mehr ein Schiedsrichter. Ich habe übrigens gerade im Anschluss zu diesem Podcast hier mit einem krassen Typen, der heißt Titus Gebel von Free Private Cities, habe ich einen Podcast, der hat dieses Konzept entwickelt, so eben. Also es gibt es jetzt auch schon in Nicaragua, fängt es jetzt an, diese Free Private Cities, dass du sozusagen nicht mehr ein Untertan bist, sondern ein Kunde. Also du bist dann ein Kunde und hast einen Vertrag mit einem Freistaat, mit einem Privatstaat. Das heißt, du unterzeichnest einen Vertrag, da gibt es eine Grundgebühr jedes Jahr, die du bezahlst. Das ist nicht Steuern, die einfach sich immer wieder verändern. Und dieser Betrag ist vorgegeben und der kann nicht verändert werden. So, das ist dann halt eine ganz andere Beziehung. Es ist dann, da kommt dann diese Competition wieder ins Spiel, oder? Also so wie beim Markt hast du dann diesen Wettbewerb, der dazu führt, dass es eben gesund bleibt, dass es eine gesunde Dynamik bleibt. Und jetzt aktuell ist es ja so, dass die Leute, die in Deutschland leben, die in Deutschland Kinder haben, die zur Schule gehen, dass du dann sozusagen alles mitmachen musst. So, also egal, was kommt, du bist sozusagen Teil. Also und deswegen freue ich mich ultra auf dieses Gespräch nachher, weil der Typ einfach ein Buch auch dazu geschrieben hat. Und also das, für mich klingt das schon so, das klingt für mich dann schon wieder mehr wie die Zukunft, dass wir am Ende des Tages Free Private Cities haben überall auf der Welt, wo du Kunde bist. Und ich finde zum Beispiel auch in Thailand fühlt sich ein bisschen jetzt für mich schon so an, mit dem Elite-Visa, das ich mir gekauft habe. Ich habe 16.000 US-Dollar, also irgendwie sind das 13.000 Euro umgerechnet, bezahlt und darf jetzt 5 Jahre lang in Thailand leben. Und einreisen.
Nice.
Und das ist halt, es klingt jetzt für einige vielleicht ein bisschen komisch so, aber ich finde es halt geil so. Es ist so, ich unterstütze das Land mit dem Geld, ich habe eine Kondition, eine Bedingung und diese Bedingung möchte ich erfüllen und dafür bin ich jetzt dort dann einfach am Start so. Und das finde ich halt irgendwie cool.
So. Aber das, was du erzählst mit den Cities, ich sehe das auch so, dass es in diese Richtung gehen kann. Das meine ich auch mit dem neuen System. Eine City, das kann jetzt ein Ausdruck davon sein, so eine City oder so Netzwerke oder nennen wir es Locations auf der Welt. Aber ich denke, es wird schon in diese Richtung gehen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja.
Ja, ich denke, es wird natürlich nicht mit der Schweiz und mit Deutschland anfangen, weil ich glaube, diese Free Private Cities, die haben ja dann auch so ein bisschen diesen Vorteil, dass sie dann eben auch wieder für Stabilität in gewissen Ländern sorgen, die vielleicht noch nicht so am Start sind. Deswegen Nicaragua ist ein sehr instabiles Land. Und wenn jetzt Nicaragua sozusagen dieses Angebot kriegt von diesen Leuten, dass dort etwas Privates gebaut wird, etwas Sicheres, was ein gutes Wort für Nicaragua einlegt, dann sozusagen, dann kann es ja sein, dass das dann eben zuerst eher in diesen Ländern gefördert wird. Also ich gucke es mir auf jeden Fall an. Ich werde dir da auch nochmal Feedback geben. Vielleicht sogar den Kontakt, wenn du Bock hast, kannst du den auch nochmal angehen, weil das ist für mich so die Zukunft, so ein bisschen so. Aber übrigens, wenn wir schon bei der Zukunft sind und bei Investments, du hast ja auch jetzt ein Haus, das du baust. Erzähl mir mal vielleicht so von deinen Investments oder was ist so gerade bei dir so, wo suchst du gerade die Investments oder was sind so deine persönlichen Tipps oder Ideen, Verteilung vielleicht auch?
Da ist jetzt die Frage, was meinst du mit Investments? Weil ich finde, du hast immer drei Möglichkeiten, ja. Investment finanziell, Geld, Investment Energie und Zeit. Geld, bin ich im Stockmarket drin, bin ich ja schon länger auch bei Tesla drin, bin aber zwischenzeitlich wieder raus, Und dann also mit einem Teil wieder raus. Und da habe ich so gedacht, oh nein, schade, warum bin ich jetzt mit einem Teil raus, weil es noch weit nach oben gegangen ist. Also ich bin Facebook, Amazon, Tesla, Beyond Meat bin ich auch noch drin. Obwohl, wenn du mal schaust, was in Beyond Meat drin ist, ist eigentlich schon nicht optimal, finde ich. So. Das ist dort alles für einen Burger mit irgendwie 60 Zutaten drin. Schmeckt geil, aber...
Ich habe Beyond Meat verkauft, als ich in der Schweiz war und im Coop einen besseren Burger gefunden habe als Beyond Meat. Ich so, scheiße, Alter. Mhm. So exklusiv kann die Technologie nicht sein von denen.
Mhm. Ja, dann habe ich noch ein paar Schweizer Firmen drin. Krypto, Gold ist, denke ich, wichtig. Yes, Silber, ein bisschen Silber noch. Dann haben wir die Immobilie hier in der Schweiz. Die werden wir jetzt vermieten. Wir ziehen ja im November um, das hast du schon gesagt. Wir bauen jetzt ein neues Haus. Mitten in der Natur, in der Nähe von den Alpen auch, mit Blick auf See und Berge. Das war schon immer so mein Wunsch. Und es ist lustig, weil noch vor 1,5 Jahren oder 2 Jahren hätte ich es mir vielleicht nicht vorstellen können, weil ich da näher an der City sein wollte. So als ich noch in Wollerau gewohnt habe. Das ist in der Nähe, wo du gewohnt hast, da früher, als du hier warst, im Voisesberg. So, das war mir schon ein bisschen zu weit weg von der Stadt. So 20 Minuten fahren in die Stadt. Jetzt bin ich 40 Minuten weg nachher. 40 Minuten, plus minus. Und ich freue mich aber sehr, weil ich gemerkt habe, das ist ein Ort, der hat sehr viel Kraft. Das ist ein Ort hier in der Schweiz mit wirklich spezieller Energie. Du kannst auch überall lesen gehen, man sagt, das ist so ein Kraftplatz, ein Kraftort. Und das ist das, was ich fühle, wenn ich dort bin. Und mit dieser Aussicht und dieser ganz spezielle Ort, ich glaube, der bringt uns, ja, meine Frau Julia, mich, der bringt uns nochmal auf ein anderes Level. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was passieren wird, weil du hast vor dir, hinter dir, links und rechts von dir, du hast keine Nachbarn. Es ist in der landwirtschaftliche Zone. Du kannst gar nicht mehr dort bauen. Es ist ein Wunder, dass wir diesen Platz dort gefunden haben und wir da bauen dürfen. Und ich glaube, das ist einfach nochmal ein neuer Lebensabschnitt für mich. Das bringt mich nochmal, ich glaube, das bringt mich noch mehr zu mir. Und da freue ich mich sehr drauf. Das ist jetzt gerade am Entstehen. Die Pläne sind soweit fertig, alles wurde ausgelesen, Parkett, Boden, die Küche, die Elektrizität, das Bad und so weiter und so fort. Und wenn alles so läuft wie geplant, dann ist der Baubeginn ist dann ja, Mai. Genau, Mai. Und im November werden wir fertig sein. Und ich glaube, dann ist ja auch deine Crib in Kopangan fertig. Ich habe da nochmal upgegradet. Shit. Brother, das sieht richtig geil aus. Ich habe dir da nochmal upgegradet.
Ja, das war auch, das hätten wir auch nicht, also ich hätte das auch nicht gedacht, dass das passieren wird. Das war ja auch so ein sehr plötzlicher
Impuls.
Impuls, der dann, also ich wollte auch am Anfang, also das war krass Ben auch, der da gepusht hat.
Ich find's geil.
Ja, ich find's auch geil.
Ich habe es gefeiert, dass ich es gehört
habe. Ich finde es jetzt auch geil, weil ich jetzt verstehe, also ich habe halt auch verstanden, was das heißt für das Investment an sich, weil es ist halt, also du hast jetzt wirklich das Wasser vor dir, also auch niemanden mehr vor dir, der da irgendwie jemals was bauen wird. Und dadurch,
kannst du morgen ins Meer springen, oder? Eine Runde schwimmen?
Ja, das hätten wir auch von der anderen können, weil das ist ja auch direkt dort, da kannst du auch direkt runterlaufen. Aber das Ding ist, was ich jetzt halt nochmal verstanden habe, ist, also erstens mal, Thailand ist für mich immer noch dieser Ort, der sehr viel Potenzial für mich immer noch hat auf Kopangan. Also ich sehe da immer noch so eine sehr exklusive Energie, die ich so noch nirgends gehabt habe. So, noch nirgends. Und wenn ich jetzt daran denke, dass wir die größte, luxuriöseste und damit auch wahrscheinlich beste, in Anführungszeichen, Villa haben dort, dann, und die Villa ist jetzt auch so ausgebaut, dass du eben, also dort werden wir auch ein ganz anderes Klientel haben, als das mit einer normalen kleinen Villa. Also die andere war ja auch nicht klein, das war ja auch schon over the top eigentlich. Aber jetzt ist es halt so, ich stelle mir halt auch wirklich vor, dass wir dann dieses Klientel kriegen von Leuten, die dann wirklich auch interessant sein können für den Inner Circle. Also wenn du halt eine eigene Küche für deine Staff hast, dann hast du dann halt auch Leute, die mit Staff reisen. Also dann hast du dann wirklich auch zum Teil sehr interessante, einflussreiche Leute, die dann vielleicht auch wieder ein dein Netzwerk erweitern.
100%.
Ja, und auch für eben 18 Personen inklusive, also insgesamt und das Studio, das wir einbauen werden, das Podcast-Studio. Das heißt, ich sehe da schon auch wie du so ein Potenzial, ein persönliches Potenzial, nochmal mich komplett zu verändern. Aber ich bin halt trotzdem nur 6 Monate im Jahr dort.
Ja, aber 6 Monate sind 6 Monate. Das ist eine lange Zeit. Für dich ist doch eine lange Zeit, ein halbes Jahr in einem Ort zu sein. Du 6 Monate in einem Ort, kannst du das?
Ich bin jetzt schon seit 3,5 Monaten hier in Tulum und ich merke langsam, wie es mich wieder wegzieht hier.
Siehst du?
So lange war ich
2,5 Monate noch.
Seit 5 Jahren nicht mehr in einem Ort.
Aha.
Seit 5 Jahren war ich nicht mehr 3 Monate in einem Ort.
Krass.
Aber trotzdem ist es für mich halt so, dass ich die Villa trotzdem noch vermieten möchte. Ich möchte trotzdem nicht das Gefühl haben, ich besitze die Villa. Weißt du, also, und das ist das, was mir ein bisschen Angst gemacht hat bei der Entscheidung, ist so, bei dieser anderen Villa hatte ich so das Gefühl, okay, irgendwann baue ich dann vielleicht nochmal was noch krasseres so. Vielleicht so. Und jetzt habe ich so das Gefühl, es geht nicht mehr krass.
Kommt erstmal lange nichts, vielleicht. Ja, krasser geht's immer. Es geht immer noch krass, aber.
Und auch so diese Identifikation damit. So, weißt du, so, boah, will ich das wirklich besitzen? Weil ich habe das Gefühl, je weniger ich besessen habe jetzt die letzten Jahre, desto besser ging es mir. Und bei dieser Villa ist es aber wirklich auch so, ich sehe das auch als Investment, 6 Monate im Jahr die zu vermieten und dann die Reisen, die ich bisher immer sehr teuer hatte, dass die dann einfach auch günstiger werden, dadurch, dass du dann halt auch bezahlt wirst, nicht dort zu sein, sozusagen. Mhm. Aber dann auch wieder dieses Gefühl, wo gehst du denn hin? Also wenn du so eine geile Crib hast, weißt du, das, also jetzt hier in dieser Tulum-Wohnung hier, also ich weiß nicht, ob ich danach nochmal diesen, wahrscheinlich schon, so ich bin ja auch ich mag ja auch Downgrades zum Teil, aber ja.
Ich denke, es ist schwieriger für die Leute, die in so einer Villa aufwachsen und nur das kennen, weil sie einfach in einem Umfeld aufgewachsen sind, die viel Geld gehabt haben, aber ja, du kommst von Biel, Bro. Wir waren auch schon in Venice in gewissen Wohnungen, fuck, mit Schimmel und so, weißt du? Ich denke, ja. Du kommst immer wieder zurück.
Ja. Aber es ist auf jeden Fall auch ein Lebensabschnitt für mich.
Mhm. Neuer, ja. Glaube ich dir. Wann seid ihr dort ready? Wann könnt ihr dort einziehen?
Also, wenn alles gut geht, sollten wir im Juni eigentlich dort sein. Ben hat ja jetzt noch einen Katamaran gekauft.
Habe ich gesehen, ja. Geil, bringt er den nach Kopangan?
Nee, aber der hat uns jetzt eingeladen im Mai, dass wir da mal eine Woche zusammen abchillen. Ich kann es mir noch gar nicht vorstellen, ich war noch nie eine Woche auf Wasser. Also doch, mit einem Kreuzfahrtschiff einmal, aber das war dann trotzdem irgendwie was anderes, glaube ich. Und dann ist das Ziel eigentlich Ende Juni dann spätestens einzuziehen.
Okay. Ja, das mit dem Katamaran ist doch geil. Er könnte theoretisch den Katamaran nach Kopangan bringen, oder ist die Reise zu weit?
Das würde gehen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich würde es gehen, ja. Das ist geil. Aber es macht ja keinen Sinn. Es macht ja keinen Sinn, wenn du den Katamaran nach Kopangan bringst, weil du bist ja dort schon.
Wenn du dort Inseln hast, verschiedene noch. Ich weiß nicht genau, was es dort noch zu erkunden gibt. Aber ich kann mir jetzt vorstellen, ein guter Freund von mir, der macht jetzt auch die Segelbootlizenz und hat sich ein riesen Segelschiff gekauft. Ich denke auch so vielleicht eine Größe von der von Ben, das ist ein bisschen länger, was ich gesehen habe. Das ist einfach, glaube ich, auch nochmal ein anderes Level von Freiheit. Weil er hat mir gesagt, er geht da auf das Segelboot und reist da 2, 3, 4 Monate rum, hält irgendwo im Land an, wenn er Bock drauf hat. Hast du das schon mal für dich so durchgespielt, wie das sein könnte, wenn du so dein Zuhause auf einem Boot hast und durch die Meere segelst und dann auch, hast du dir schon mal vorgestellt, wie das wäre, wenn du jetzt zum Beispiel von Europa nach Amerika mit dem Segelboot oder mit deinem Boot, mit was auch immer, fährst. So bist du einfach tagelang auf offener See. Das Gefühl. Und dann alleine das zu steuern, weißt du, da gibt es keinen Pilot wie auf dem Kreuzfahrtschiff. Nee, du bist der fucking Pilot und du überquerst jetzt den Atlantik. Hast du dir das schon mal vorgestellt?
Also ich müsste es nicht haben, habe ich das
Gefühl. Von ein anderes Level.
Ja, also ich bin schon sehr gerne auf dem Boden, sage ich mal so. Also ich schwimme gerne, ich bin gerne im Wasser, aber ich bin selten gerne auf dem Boot. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals gesagt habe, boah, es ist so geil. Ich bin auch, ich miete auch nie Boote. Ich finde auch dieses Yachtleben nicht so erstrebenswert wie an einige das. Ich bin auch nicht gerne lange in der Sonne. Also ich bin auch nicht so dieser Typ, der jetzt irgendwie den ganzen Tag in der Sonne sein muss, weil ich wahrscheinlich auch immer in der Sonne bin schon. Das ist ja so dieses. Also die Typen, die halt einmal 2 Wochen Urlaub im Jahr machen, dass die dann halt um 6 Uhr morgens schon den Liegestuhl reservieren. So, das ist normal, das verstehe ich. Das war ich auch früher. Aber ich sehe einfach nicht, was ich den ganzen Tag... Ich liebe es, Scooter zu fahren auf einer Insel. Ich liebe Kontakt mit Menschen, habe ich jetzt zum Beispiel auch wieder gemerkt. Ich bin hier in Tulum jetzt seit 3,5 Monaten. Ich habe wahrscheinlich 3, 4 richtig krasse Connections gemacht und dann nochmal so 10, 20 einfach geile Connections wieder gemacht. Und das ist für mich Leben so. Und auf einem Boot habe ich das Gefühl, da sind dann wahrscheinlich wieder andere Sachen geil, die du dann auch schätzen musst. Also eine Woche ja, aber so von Europa nach Amerika, Mann. I'm not sure.
Ja, das wäre so eine, ich weiß nicht, wie lange du da fährst. Eine Woche oder so? Ja, je nachdem, was für ein Boot du hast.
Hast du gesehen, dass der Elon Musk und Joe Rogan Interview, das letzte?
Ja, habe ich gesehen. Nicht das Ganze, habe ich nicht gesehen.
Ja, der Elon ist ja schon crazy. Also ich habe zum ersten Mal verstanden, wie krass er es schon sieht jetzt.
Ja, ja.
Diese interplanetare Spezies, die wir sein werden. So. Ich glaube es ihm.
Ja, ja, safe.
Ich glaube, wir werden interplanetar. Ich glaube es ihm jetzt.
Also es ist, für mich ist es ganz klar, wenn der Mensch überlebt, so die nächsten 200-300 Jahre und sich nicht selbst zerstört, weil es ja auch noch, vielleicht hast du vom Fermi-Paradox gehört, hat er auch mal kurz reingeworfen, der Joe Rogan, glaube ich. Das Fermi-Paradox, wo man sich damit beschäftigt, gibt es außerirdisches Leben? Und wenn ja, warum haben wir die noch nicht gesehen? Und da gibt es verschiedene Theorien, aber eine Theorie besagt, wenn eine Zivilisation ein gewisses Level von Bewusstsein oder von, sagen wir mal, von Entwicklung erreicht, dass es die Zivilisation selbst nicht aushält. Sie zerstören sich selbst. Darum kamen sie gar nie so weit, dass sie in andere Galaxien reisen konnten oder in andere Sonnensysteme. Ist eine Möglichkeit. Darum sage ich immer, weil wir müssen uns überlegen, früher hat der Mensch mit Keulen zu Tode geschlagen. Heute drücken wir auf einen Knopf und eine Atombombe explodiert und löscht einfach Millionen von Leben aus. Das heißt, wir haben schon Technologie, die, wenn es ganz dumm läuft, dafür sorgen könnten, dass es den Mensch einfach so nicht mehr gibt. Wie damals den Dinosaurier. Das ist eine existenzielle, richtige, reale Bedrohung. Darum sage ich, wenn der Mensch in den nächsten 200-400 Jahren überlebt, und ich gehe davon aus, dass er es überlebt, dann bin ich mir super sicher, dass wir eine interplanetare Spezies werden. Das ist, so wie es Elon sagt, was ist die Alternative? Die Alternative ist einfach nur hier auf diesem Planeten zu sein. Vergiss es, Bro, vergiss es. Das hat der Mensch noch nie gemacht. Der Mensch konnte nicht in Afrika bleiben, der Mensch konnte nicht in Europa bleiben, hat Amerika, Südamerika, den Nordpol, Atlantik, alles haben wir entdeckt. Das ist die Natur des Menschen, dieses Suchen und Entdecken. Darum, ich bin da safe, dass wir das machen werden. Egal wie lange es geht. 1000 Jahren, 10.000 Jahren, 50.000 Jahre, 1 Million Jahre.
Ja, also wenn ich daran denke, dass die Menschheit nochmal 1 Million Jahre alt wird, das macht mir, ich glaube das nicht. Ich glaube auch eher, also der Yuval Noah Harari, das ist ja auch ein großer Mentor, kann man schon fast sagen, von dir gehe ich mal davon aus. Also ich finde auf jeden Fall seine Sachen, die er macht,
gut, super,
zum größten Teil richtig geil. Und er redet ja immer von diesen drei großen Sachen, die drei großen Challenges. Wir haben so diesen von dir angesprochenen, das Atomthema. Was ich ganz ehrlich sagen muss, von den drei Sachen ist das Atomthema für mich am wenigsten ein Problem, weil ich eigentlich schon so das Gefühl habe, die Leute haben es langsam gecheckt. Und
sehe ich auch so.
Die Leute sind ja auch Anti-Atom. Also Atom ist ja auch, also die Leute wollen es nicht mehr haben so.
Was nicht unbedingt gut ist, Bro. Was nicht unbedingt gut ist, weil es gibt jetzt eine Atomtechnologie auch. Wenn man da weiter forschen würde, dann könnte man Energie produzieren, die sanft ist, weißt du, die nicht mehr zerstörerisch ist, die keine Gefahr mehr birgt. Und man hat das Atomthema einfach so weggeschmissen und dabei wäre es super spannend, wenn man da weiter forschen würde. Das ist auch nochmal ein Riesenloop.
Also ich habe den Bill Gates Film gesehen und da reden sie genau über das. Also es hat halt jetzt diese Tschernobyl und dieses Nagasaki war es, glaube ich, das hat es jetzt halt gegeben.
Fukushima, ja.
Oder Fukushima, ja, stimmt, sorry. Und das hat halt dazu geführt, dass es jetzt halt gebrandmarkt wird, so wie Psychedelics in den 60ern. Oder? Das ist einfach dumm gelaufen, kann man sagen. Klimaerwärmung hat zum Beispiel der Elon Musk ja auch gesagt, er glaubt, dass wir es schaffen, aber nur, wenn wir nicht so tun, als würden wir es schaffen. So hat er es gesagt. So. Finde ich auch geil. Ich sehe das Thema Klima auch, das ist ja auch so ein Thema, also niemand ist pro Klimaerwärmung. Das heißt, es gibt Leute, die glauben nicht, dass es passiert, aber niemand sagt, lasst uns noch mehr CO2 in die Luft geben. Also niemand ist pro. Es gibt keine Lobby für Klimazerstörung sozusagen. Aber jetzt kommt dieses letzte Ding, dieses AI und Biotech.
Ja.
AI und Biotech. Und das ist ja so, das ist ja gar nicht reguliert. Niemand weiß jetzt gerade wirklich, wer gerade da was macht. Und niemand reguliert, niemand redet darüber. Das heißt, wir können als Volk schon mal wieder, niemand kann hier entscheiden, ob das jetzt gefördert wird oder nicht, ob das jetzt eine Gefahr ist oder nicht. Und das sehe ich eigentlich als das größte Problem, weil eben Atom und Klima, das ist so, niemand will das fördern, da gibt es keine Lobby für möglichst viel CO2 in der Luft und eine Lobby für möglichst viel Atombomben, aber es gibt definitiv eine Lobby für, oder definitiv Leute, die dieses AI- und Biotech-Thema hart pushen und niemand hat da wirklich das Sagen aktuell. Das heißt, das ist wahrscheinlich schon so der einzige Grund, wie ich es sehe, dass wir uns irgendwann selbst auch auslöschen könnten. So, das sehe ich schon als eine gute Chance.
Ja, kannst du dich noch erinnern, als du damals noch in Wollerau mal einmal bei mir warst? Da haben wir auch über das gesprochen. Da habe ich dir auch gesagt, ich kann es genau sehen. Wir waren da noch vor der Haustür in Wollerau im alten Haus. Dann haben wir auch genau über das gesprochen. Und ich habe dir damals gesagt, beim Klimawandel ist es so, also es gibt da so zwei Lobbys oder zwei Meinungen. So, die einen sagen, das ist nicht vom Menschen gemacht, sondern das ist einfach ganz natürlich. Es gibt diese Eiszeiten, es gibt diese Klimaveränderungen immer und immer wieder in der Geschichte. So, jetzt angenommen, nur mal gedacht, dass es nicht menschengemacht ist, dann können wir gar nichts machen. Das heißt, es kommt einfach sowieso. Klimawandel wird passieren und es wird vielleicht eine Eiszeit geben und es wird Völkerwanderungen geben und es wird unangenehm und so weiter und so fort. Und dann gibt es auch die Theorie, dass wir bereits schon zu spät sind, dass wir den Tipping Point schon erreicht haben. Das wäre natürlich auch krass, wenn wir noch gar nichts mehr machen können, weil es ist zu spät. Es gibt auch verschiedene Theorien, die behaupten, wenn einmal dieser Tipping Point erreicht ist, dass es kein Zurück mehr gibt dann. Ja, das ist sicher eine Gefahr und künstliche Intelligenz, Biotechnologie, das auch nochmal, das ist auch krass.
Und dass du vielleicht nochmal zum Schluss jetzt, weil wir labern ja schon richtig lange, ist ja geil, nochmal zum Schluss jetzt, du hast ja auch mit Human Elevation, so wie ich das jetzt verstanden habe, also so sehe ich das auf jeden Fall, so dieses, du fliegst ja nach oben mit diesem Schmerz, also der Mensch, die Bewusstseinserweiterung so. Ist es denn nicht so, dass wir als Mensch, die menschliche Natur, die wir bisher hatten, also ich habe das Gefühl, dass was uns diese Gurus auch alle lehren, wenn ich denen immer so zuhöre, ist, dass wir eben mehr sind als nur unsere menschlichen Triebe und unsere menschliche Natur und dass wir durch unser Bewusstsein eben auch das nächste Level erreichen und dass es dann eben auch so weit kommen sollte, dass wir nicht immer mehr brauchen, nicht immer mehr wollen. Also gibt es denn nicht auch diese Idee, dass wir nicht zum Mars fliegen und alles genauso bleibt wie bisher, weil in 150 Jahren jeder so bewusst ist, dass er 8 Stunden auch zu Hause einfach meditieren kann und trotzdem ein geiles Leben hat. So. Weil er eben nicht mehr hinkommen will irgendwo, weil er eben zufrieden ist mit dem, was er hat. Ist das nicht so ein bisschen deine Vision mit Human Elevation auch so? Oder wo siehst du diese Realität, dass wir eben nicht uns immer noch ausdehnen brauchen? Weil ausdehnen ist ja immer mehr. Aber warum brauchen wir mehr?
So. Also das heißt, ausdehnen ist mehr. Ausdehnen ist der natürliche Prozess von Evolution. Evolution ist per se Ausdehnen. Ja, das ist das Gegenteil von Involution. Das heißt, da gehen Physiker davon aus, seit 13,7 Milliarden Jahren, seit dem Urknall, so nennen es die Physiker, dehnt sich dieses Universum weiter hinaus. Ich glaube, mit irgendwie 60 Kilometer pro Sekunde. Also stell dir das mal vor, so bumm, bumm, in jedem Moment. Und es ist etwas völlig Natürliches, dass wir uns ausdehnen wollen. Das zeigt sich zum Beispiel in diesem Gespräch. Wir möchten uns durch dieses Gespräch ausdehnen. Es zeigt sich in der Sexualität. Es zeigt sich, wenn du schreibst. Es zeigt sich, wenn du dich kleidest, wenn du deine Frisur machst, weil du möchtest dich mit deinem Stil, den du hast, möchtest dich zeigen, du möchtest dich ausdehnen. Also das ist etwas völlig Natürliches. Und diese Ausdehnung, das passiert eigentlich auf zwei verschiedenen Ebenen. Also es passiert subjektiv und objektiv. Du musst dir vorstellen, ja, wir haben früher Atome gehabt und dann aus den Atomen kamen die Moleküle und aus den Molekülen kamen die Zellen und die Zellen haben Organismen gebildet. So, das heißt, es dehnt sich auch hier immer weiter in der materiellen Welt aus und gleichzeitig parallel entfaltet auch sich unser Bewusstsein weiter. Also wir können wissen heutzutage durch die Forschung, das ist ganz klar erwiesen, dass je komplexer die Materie ist, je komplexer das Bewusstsein. So, Materie und Bewusstsein sind da miteinander. Wir können wissen heute, dass ein Wurm wesentlich komplexer sein muss als eine Pflanze. Und wir wissen heute auch, dass ein Delfin eine komplexere Struktur ist mit seinem Gehirn als zum Beispiel eine Maus. So, der Mensch jetzt gerade hier auf diesem Planeten ist die komplexeste Struktur mit unserem präfrontalen Kortex und gleichzeitig haben wir auch auf der anderen Seite subjektiv das komplexeste Bewusstsein. So, wir können nicht nur fühlen und haben nicht nur Emotionen, wie zum Beispiel andere Tiere, sondern wir haben auch einen Verstand, mit dem wir rechnen können, mit dem wir diesen Computer erstellen können, Werkzeuge erstellen können. Also das ist, geht da Hand in Hand.
Also du meinst, dass wir sowieso, also dass es nicht nur die menschliche Natur ist, sondern eben die Natur des Universums.
Es ist die Natur. Wenn der Mensch nicht da ist, dann ist es jemand anders. Dann sind es halt die Ratten hier, die das Game machen, ja. In 5 Millionen Jahre oder die, was auch immer.
Und die Evolution wird in deinen Augen eben auch angetrieben von was? Also das vielleicht nochmal so als Abschluss, weil ich wie würdest du sagen, woher kommt das Signal?
Wie meinst du das Signal? Welches Signal?
Ich habe ja auch immer noch eine Experience, die habe ich dir ja schon erzählt, die ich da nochmal teilen muss, mhm, mit meinen Leuten, die 5-MeO Experience.
Yes.
Und da ist das nennt sich ja das God-Molekül.
Yes.
Und was ich dort erlebt habe, ist ja das, was viele wahrscheinlich unter dem Wort Gott bezeichnen. Und jetzt gibt es aber für Gott ja auch andere Begriffe, die weniger stigmatisiert sind, wie zum Beispiel Universum.
Bewusstsein, was auch immer.
Bewusstsein, ja. Genau. Und ich habe mir überlegt, was ist das beste Wort, was das beschreibt, was ich dort gesehen habe? Weil eben für mich war es, Gott ist halt immer noch für viele so eine Person. Und wenn ich es in einem Wort wirklich beschreiben müsste, was ich gesehen habe oder was ich erlebt habe oder was ich weiß, dass das alles das Gleiche ist, ist es Source Energy. Source, also die Quelle.
Essence. Source. Ich nenne es Essence.
Ja, du nennst Quelle. Es Essence, okay, auch Essence, geil. Essence,
Quelle. Ja, Leerheit, nichts, ja, wie auch immer.
Und diese Source, Energy, ist das dann auch die Evolution, also Source? Mhm. Was treibt uns an? Also du sagst es schon richtig, da ist was, das größer ist als der Mensch und sich ausdehnt, also egal, ob wir jetzt alle anfangen, als Spezies zu meditieren und eben auch bewusster werden, es wird trotzdem wahrscheinlich ein Elon Musk geben, der eben nicht meditiert und dann eben zum Mars will, so als Beispiel.
Das ist die Natur des Menschen, ja, zu suchen und zu forschen und schau, das ist natürlich, du bringst jetzt hier eine Frage in den Raum, da kann man eine riesige, große Loop aufmachen, weil du fragst jetzt so, was ist vor der Evolution gewesen, wenn du das sehen möchtest? Also angenommen, da gibt es diese Quelle, diese Essenz, nenn es Gott. Und ich finde Gott ein gutes Wort, aber ich finde, Gott müsste umgebrandet werden, weißt du?
Ja.
Es ist halt so, ja, es müsste umgebrandet werden. Und ich glaube, das wird auch passieren in den nächsten 20, 30, 40 Jahren, 100 Jahren. Die Leute werden ein anderes Verständnis dafür bekommen. Aber das, was du Quelle nennst, Source, Essenz, Bewusstsein, Geist, ja, es ist Geist groß geschrieben, oder eben Gott, so, das sind alles Wörter, die versuchen zu beschreiben, was halt nicht in Worte zu beschreiben ist. Du kannst es nur erfahrbar machen, wie zum Beispiel du mit deiner DMT-Experience oder in Meditationen oder in Extremsituationen oder was auch immer. Man kann es erfahrbar machen. Autounfall, du stirbst fast und dann wirst du dieses Licht, von dem alle sprechen, von dem du auch gesprochen hast, wirst du erkennen, wirst du sehen. Wir können auch sagen, diese Source ist einfach nur pures Licht, kann ich mir auch sagen. Ich sehe so, dass, sagen wir mal, dieses Bewusstsein, diese Quelle, diese Source, die hat sich herausgeworfen. Und das war dann die Involution. Involution heißt, das waren zuerst subtilere Energien. Wenn ich sage subtil, dann können wir uns einigen, dass wir einen grobstofflichen Körper haben. Der ist grobstofflich hier, klar, ein Stein ist grobstofflich, wir können ihn fühlen, aber gleichzeitig hast du zum Beispiel Gedanken oder du kannst träumen, du kannst visualisieren. Da sind wir in der subtilen Energie. Das ist etwas Echtes, wenn du die Augen schließt und du stellst dir jetzt vor New York, dann lässt du New York in dir auftauchen, das ist subtil. Dann gibt es natürlich noch feinere Nuancen, zum Beispiel kausal. Dann kommen wir dann in einen Bereich rein, wo keine Bilder mehr da sind, wo einfach nur noch Leere ist, Schwarze ist. Das ist aber, das kannst du erfahren. Und Involution bedeutet eigentlich, dass bevor Materie gekommen ist, ist eigentlich die Rückwärtsspirale von Evolution. Das heißt, Geist wirkt sich aus, wird von der kausalen, also von der ganz, 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 ganz feinen Energie, wird dann zu der gröberen Energie und dann kommt der Urknall, 13,7 Milliarden Jahre und bumm, und es manifestiert sich Materie, Atome, alles. Dieses Licht manifestiert sich. Und jetzt sind wir in der Evolution, dehnt sich weiter aus und dann kommt der Punkt, davon gehen verschiedene Theorien aus, wo sich das Ganze wieder zurückbewegt und dann gibt es wieder eine Involution. Das ist so jetzt ganz grob gesagt, ohne da in die einzelnen, es geht mittlerweile wirklich gut erforscht, auch von Leuten, die mit Substanzen arbeiten, um solche Dinge auch wirklich nochmal erfahrbar zu machen. Und das ist ein sehr spannendes Feld. Ja. Das ist auch etwas, was mich fasziniert. Aber ich sehe da diese Kreislauf. Und es ist ein Tanz. Es ist ein Tanz von Zeit und Energie.
Es ist ein Tanz. Also das, was du jetzt gerade beschreibst, dieses, es dehnt sich aus und die Theorie sagt, dass es sich irgendwann wieder zusammenzieht. Ich glaube, dass das immer passiert. Dass dieses Ausdehnen und
ewig.
Also so hat sich's angefühlt, dass das wäre das nonstop.
Yep.
Also kein Anfang und kein Ende.
Nee.
Es ist immer, also jetzt gerade.
Es gibt keine Zeit. Zeit ist eine Illusion, Bro. Es passiert jetzt, in diesem Moment immer. Alles passiert zur gleichen Zeit. Und wenn du das mal erfährst, dann ist es eben auch so, haben wir heute darüber gesprochen, dann musst du nirgendwo mehr hinrennen. Du bist einfach angekommen. Du bist in der Zukunft, die du dir wünschst, schon angekommen. Es ist entspannter einfach. Du wirst nie wieder was verpassen, weil da gibt es nichts zu verpassen. Es gibt einfach nichts zu verpassen. So, ich habe das auch lange nicht kapiert.
Es gibt nur Möglichkeiten.
Und die Möglichkeiten sind schon alle da. Es ist so, weißt du?
Ja.
Wir reden da nicht mehr von Ego, wir reden da nicht mehr von Persönlichkeit. Das ist noch viel, viel tiefer. Das ist, wenn du die Welt noch aus der Sicht deiner Persönlichkeit siehst, dann wirst du all das, was ich jetzt gerade versucht habe zu verstehen, genau mit Zeit und Lina, das wirst du nicht greifen können. Das wird einfach, du wirst sagen, hä, was redet ihr für ein Schwachsinn?
Ja. Deswegen meine ich ja, ich habe versucht, das zu verstehen, aber bis zu dem Punkt, wo du dann eben gesagt hast, dass es wieder diese Theorie gibt, dass es sich wieder zurückentwickelt. Und das macht ja eigentlich keinen Sinn, weil wohin? Zurück heißt ja schon wieder.
Einatmen, ausatmen.
Ja, genau.
Bam, bam, hin, bam, 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 bam. Ja. Ich möchte da nicht nochmal tiefer reingehen, weil es ist dann eh komplex und die Leute verstehen es vielleicht nicht. Ja. Also es ist spannend. Also das beschäftigt mich zum Beispiel. Ich bin fasziniert von dem. Und wenn du gefragt hast wegen Human Elevation, ja, es ist ja so, da hast du auch schon davon gesprochen, es gibt diese verschiedenen Bewusstseinsebenen, diese verschiedenen Stufen, diese verschiedenen Strukturen, die jeder Mensch hat, die aber auch die Menschheit als Kollektiv hat. Und das ist eine ganz klare Tendenz. So, wenn du das einmal wirklich gesehen hast, ist natürlich auch nur ein Konzept, aber es ist ein Konzept, was du greifen kannst. Und bei einem Konzept, bei einer Landkarte, ist immer die Frage, nützt es mir oder nützt es mir nicht? Und definitiv nützt es, weil du dich selber besser verstehen kannst, du kannst die Evolution besser verstehen, die ganze Entwicklung besser verstehen. Und es zeigt ganz klar, dass das, was ich vorher auch schon gesagt habe, dass das Ganze komplexer wird. Das heißt, Bewusstsein entfaltet sich. Und was wir machen, unsere Absicht ist, den Menschen einfach dabei zu unterstützen und zu begleiten, dieses Bewusstsein in sich entfalten zu lassen. Wenn wir ganz tief schauen, ist es so, dass es gar nicht entfaltet wird, weil es ist schon da. Es ist einfach so, dass du dich so veränderst, dass du mehr davon kriegst.
Erkennst es wieder.
Ja.
Du erkennst es.
Ja. Ja. Vielleicht, wenn ich das noch reinbringen darf. Es ist so wie, stell dir vor, die ganze Welt sieht alles in Schwarz-Weiß. Du siehst nur Schwarz-Weiß. Du siehst keine Farben. Schwarz-Weiß. Und jetzt gibt es ein paar Menschen auf der Welt, immer mehr, die sagen, hey, krass, Mann, da gibt es Farben. Was Farben? Du verstehst das Wort nicht mal, weil du keinen Begriff hast für dieses Wort. Und ein Wort wird entwickelt. Ah, okay, Farbe, okay, kann mir nicht wirklich was drunter vorstellen, weil ich sehe nur Schwarz-Weiß. Und mehr Menschen sehen diese Farben, sehen das Rot, sehen das Grün von den Wäldern, sie sehen das Blau vom Ozean, vom Himmel. Und wow, krass. Und dann gibt es Leute, die sagen, das klingt aber spannend, das, was er da erzählt. Was, da gibt es noch Farben zu sehen? Okay, komm, ich öffne mich mal. Ich gehe mal schauen, was die so machen. Und dann kommt er in Kontakt, ja, zum Beispiel mit unserer Arbeit, und er macht gewisse Dinge, beschäftigt sich mit gewissen Dingen, wird begleitet und auf einmal, oh krass, da sehe ich rot. Und da grüne. Und wow, dort sehe ich violett. Wow, das macht das ganze Leben farbiger, es macht es tiefer, es macht es intensiver. Und es gibt ein neues Lebensgefühl, ein neues Gefühl von Leben, ein neues Gefühl, wer du bist. Nicht in Worte zu beschreiben. Und das ist das, was Bewusstseinsentfaltung ist. Du wirst mehr sehen können. Das ist kein Hokuspokus, das ist Wissenschaft, aktuelle, pure Wissenschaft.
If you change the way you look at things, the things you look at change.
Mhm.
Also das verstehst du erst, wenn du eben auch diesen, ich glaube, das ist auch wirklich so diese Stufe, die daneben kommen muss, ist so dieses Aha, ich projiziere. So. Ich projiziere. So.
Mhm.
Es gibt immer wieder so Momente, wo ich merke, dass die Leute, die jetzt gerade um mich sitzen, gestern zum Beispiel, das bin ich. So. Das ist, ich projiziere. Es ist mein Film. Da ist niemand. So, das ist so krass.
Wir reden jetzt gerade mit uns selbst.
Ja!
Du hörst dir selbst zu und ich höre mir auch selbst zu.
Geil. Ja, genau, da bin ich auch. Das ist Status quo bei mir auch.
Und es ist einfach schöne Tanzen und das Spielen. Es ist einfach lustig und es ist schön und es ist.
Ja, Mann. Und nimm dich nicht zu ernst. Das ist meine größte, mein größtes Mantra immer wieder so. Immer wieder, wenn ich merke, dass ich nervös werde, gestresst bin, irgendwas in mir aufkommt, dann denke ich immer wieder so: Jetzt nimmst du dich schon wieder verdammt ernst, Misch. Also, schau mal. Mhm. Jetzt hast du wieder diese. Ja, Mann. Geil.
Ja, es ist mit dem Ernst ist so schön, weil, schau, am Ende des Tages. Du bist so fucking, 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 fucking wichtig. Und gleichzeitig bist du nichts. Du bist nicht wichtig. Das ist ja. Dieses Paradox. Und Leben ist Paradox.
Ja, es ist Paradox. Ja, Bro, Mann, war mal wieder sehr entspannt. Immer wieder. Ich glaube, wir müssen es regelmäßiger machen. Also ich habe einmal im Monat eine Janus Talks Episode. Ich habe so 5, 6 Leute auf meiner Bucketlist. Und ich glaube, wir können dann irgendwann auch mal vielleicht so ein Roundtable machen und so und über Themen sprechen. Also, wenn es euch gefallen hat, meine Freunde, dann ihr wisst Bescheid. Feedback ist immer gerne erwünscht. Auch gerne Themenvorschläge. Also, wenn ihr wollt, dass Patrick und ich irgendwann mal über ein anderes Thema reden, ganz konkret. Jetzt heute ging es wirklich komplett einfach um das Reconnecten. Das haben wir jetzt gemacht. Und du schreibst ja auch ein Buch aktuell. Da bin ich auch sehr gespannt. Das ist auf jeden Fall auch eine geile Challenge.
Bin ich auch gespannt, ja.
Und im Mai haben wir Portugal so ein bisschen ins Auge gefasst. Das wäre natürlich, also wenn das klappt, da hätte ich Bock drauf. Also wieder, aber machen wir mal vielleicht sogar zur Ausnahme mal wieder einen Vlog.
Ja, genau, die Vlogs. Ja, war super schön, Bro, dich wieder zu sehen und zu hören. Und jetzt haben wir so ein bisschen länger. Und es kam wirklich so, diese Talks, die du da machst, diese Chainless Talks, kam super entspannt drüber. Es hat sich so angefühlt, wie wir ja auch sonst reden würden, ohne dass da Cam und Mike läuft. Das macht es spannend.
Fast. Wenn wir jetzt noch Schweizerdeutsch hätten geredet, Bro.
Genau. Ja, wir haben so angefangen und wir können das aufhören.
Ja, hören wir jetzt auf Schweizerdeutsch auf, meine Freunde, für alle die. Meine lieben Menschen aus Bern, aus Biel, aus Zürich, aus Aarau, aus Graubünden und vielen Dank, dass ihr hier seid. Besten Dank und dir auch, Bro.
Yes, Bro. Gute Zeit. Geil gewesen. Nice. Geiles hier. Du auch, Bro. March, schlaf. Wir bleiben verbunden, gell?
Always.
Und für all die anderen, ganz schönen Abend, Tag, Mittag, was immer gerade bei dir ist. Bye, bye. Ciao, Bro.
Tschüss. Alright, und da sind wir wieder. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und bevor du jetzt abhaust, ganz wichtig, wenn dir dieser Podcast hier gefällt, dann solltest du nicht nur hier zuhören, sondern auch die Chainless Chronicles abonnieren. Trag dich jetzt auf chainlesslife.com/newsletter für die wöchentlichen Chronicles ein und checke dort einfach mal ab, was unsere Leser zu diesem Content sagen. Wir müllen dich nämlich nicht mit nerviger Werbung voll, sondern liefern dir exklusive, geile Inhalte, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Das ist wie dieser Podcast hier, nur kurz gehalten und in Schriftform. Also check's ab, chainlesslife.com/newsletter. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes. Alright, und das war's auch schon wieder. Vielen Dank, dass du hier warst. Und bis nächste Woche, dein Mischa. Peace out.